Alter, 28 Folgen, da sind wir wieder, die beleuchteten Brüder, unser und euer Lieblingspodcast. Mein Lieblingspodcast ist es auf jeden Fall. Deiner auch?
Ja, ist der einzige, den ich höre.
Ja, also was könnte mehr Lieblingspodcast sein als der einzige Podcast, den man hört? Stark, ja, hallo, ich bin Tim, Fumins und Svenny, wir sind gute Freunde schon seit 28 Jahren, deswegen ist es Folge 28. Eine Lüge ist da drin.
Ja.
Aber wir sind schon sehr lange befreundet.
Sehr lange.
Sehr lange. Ich hatte neulich eine gute Frage zu unserer Freundschaft. Ach so, was glaubst du, wenn wir nicht befreundet wären?
Ja.
Wenn wir uns nie kennengelernt hätten?
Ja.
Hättest du dann einen alternativen anderen engen Freund, den du so häufig irgendwie Kontakt hättest und Projekte gemeinsam anschieben würdest oder so?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
Ich habe ja das Gefühl, je älter man wird, desto eher versucht man so die Zeit aufzuteilen zwischen Menschen, mit denen man Zeit verbringen möchte und mit denen man Zeit verbringen muss, in Anführungszeichen, ja, aufgrund der Lebensumstände. Und dann wird ja die Zeit für Menschen, mit denen man Zeit verbringen möchte, zunehmend immer kleiner. Gerade wenn man Familie hat dann und viel arbeitet und so, dann muss man das ja sehr genau steuern. Und wenn es dich jetzt so zack, Fee kommt und zauber dich weg, ohne dass ich mir das wünsche, hätte ich ja extrem viel mehr Kapazitäten. Hm. Aber ich wüsste nicht, ob ich jemanden anderen hätte, mit dem ich die so füllen würde.
Also gerade weil du viele andere Sachen hast, für die du auch zu wenig Kapazitäten hast, würden die sich eher da reinschlängeln. Ich glaube, ja klar, man hätte vielleicht, würde vielleicht schon mehr Zeit mit anderen Leuten verbringen. Aber ich glaube, so einen richtigen Ersatz gäbe es nicht. Und ich habe eher gerade so entdeckt für mich, weil das bei mir ganz stark massiv wird, gerade wegen noch Kinder und so, dass ich weniger versuche, es noch effizienter zu steuern, sondern es als krassen Luxus empfinde, Zeit für nichts zu nutzen, für die ich sie nutzen will. Sondern wirklich einfach nur verstreichen zu lassen.
Alleine für dich?
Oder auch
mit anderen Leuten?
Auch mit anderen Leuten oder auch mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder so. Aber halt wirklich mal aus diesem, oh Gott, ich müsste eigentlich noch, und ich nicht nur ich muss, man hat diese ganzen Muss-Sachen, die man machen muss, und man hat auch die Ich-würde-gerne-Sachen, die man machen muss. Ich würde mich gerne mal wieder mit dem treffen, ich würde gerne mal wieder Fußball spielen, ich würde gerne, was auch immer. Und wenn man mal Zeit hat, habe ich immer sofort diesen Druck, ich muss die jetzt für eins meiner Projekte oder so nutzen.
Ja.
Aber einfach mal wirklich Zeit sein zu lassen und einfach nur rumzusitzen und zu genießen, ist ein geiler Luxus.
Das ist ein Riesenstück Lebensqualität.
Ja. Und das verändert einen auch innerlich so, dass man danach irgendwie entspannter mit dem ganzen Kram umgehen kann.
Ja, ich hatte das neulich so eine Situation, da war ich so lose verabredet mit einem gemeinsamen Freund, der ursprünglich aus München stammt.
Ja.
Und das war ein Wochenende und dann war relativ spontan meine mit mir in einer Wohnung wohnende Freundin nicht zu Hause, weil die mit einer anderen Freundin verabredet war. Und ich hatte relativ harte Wochen hinter mir, so arbeits- und unimäßig. Und dann hätte ich wirklich gut Zeit gehabt, mich mit ihm zu treffen, was so, wie gesagt, lose verabredet war. Aber dann habe ich so gedacht, nee, ich möchte einfach jetzt mir einen richtig schönen Tim-Abend machen. Nur für mich allein. Ich glaube, ich habe dir auch schon ein, zweimal mit dieser Begründung abgesagt und ich genieße das so sehr.
Ja, ist schön.
Und das, obwohl ich halt diesen Kinderdruck auf der einen Seite nicht habe, wo man ja einfach viel seltener noch in den Genuss dazu kommt.
Ja.
Aber trotzdem, und es ist nicht so, dass ich nicht gern Zeit mit meiner Freundin verbringe, aber trotzdem finde ich das immer noch sehr, sehr schön, auch mal einfach so einen Nachmittagabend nur für mich zu haben und auf niemanden Rücksicht nehmen zu müssen und Füße hoch und 6 Stunden Netflix oder PlayStation zu spielen, ohne das Gefühl zu haben, man verpasst gerade Zeit mit einer anderen Person.
Ja, das ist ein schönes Gefühl.
Sehr schön.
Wir haben uns das richtig vorgenommen jetzt gerade. Wir sind aus dem Urlaub wiedergekommen und hatten noch eine Woche frei, beide. Und haben in den ersten Tagen, in denen wir frei hatten, haben wir einfach diese schlimmen Müssen-Sachen. Die Steuererklärung läuft gerade ab. Es ist heute der 30. Juli, morgen ist Abgabefrist für die Steuererklärung. Die musste weg und die Spülmaschine war kaputt und wir haben gesagt, wir machen jetzt nur die wirklich wichtigen Sachen und danach ist unsere To-Do-Liste immer noch arschlang, aber das fassen wir dann einfach zwei Tage nicht an.
Sehr gut.
Das war heute sehr schön und morgen wird es nochmal sehr schön. Das ist dann nicht kein Kater, weil ich heute so viel Gin trinke.
Das ist auch nicht sehr gesund. Um nochmal ein bisschen Kontext zu geben. Es ist jetzt der 30. Juli, das heißt, aus unserer Jetztzeit gesehen, in 1,5 Stunden wird unsere Folge Alles über Lutz erscheinen. Ja. Um Mitternacht. Und das heißt, wir sind jetzt 2 Wochen vorher. Du bist aus deinem Urlaub zurückgekehrt.
Richtig.
Alles über Lutz war sehr, boah, das war eine Katze an der Tür. War sehr inaktuell. Jetzt sind wir halbwegs inaktuell, aber trotzdem deutlich weiter fortgeschritten in der Zeit. Und dein Urlaub liegt hinter dir. Wie war er? Möchtest du ein bisschen erzählen, wie es dir ergangen ist? Oder?
Ja, kann ich gerne machen. Ich habe vor allen Dingen im Urlaub super viele Themen aufgegabelt, über die ich mal im Laufe der Zeit sprechen könnte. Es war insgesamt sehr schön. Wir haben uns das schon lange mal vorgestellt, dass wir mit so einem Campingbus mal wegfahren wollen.
Ja.
Weil das irgendwie eine super, wir machen immer gerne flexibel Urlaub, wir wollen nichts buchen, wir wollen spontan entscheiden nach Lust und Laune und Wetter und wie es ist.
Und nicht fliegen.
Und wir wollen aus Klimagründen nicht fliegen und das schränkt einen sehr ein.
Ja.
Und wenn man dann noch 2 Kinder hat, schränkt es einen noch mehr ein, weil die auch bestimmte Bedürfnisse haben, inzwischen auch immer mehr, weil das nicht mehr einfach so ein Blobs sind, die an einem dranhängen und überall glücklich sind, wo man selber ist, sondern die haben selber auch Ideen davon, was gut ist und was schlecht ist. Und dann haben wir gedacht, gut, man kann sich so ähnlich wie bei Airbnb, Paul Camper heißt das Ding, solche Wohnwagen, Wohnmobile oder ausgebaute Camperbusse mieten. Und das machen ja gerade sowieso alle. Das ist ja der absolute Supertrend. Jeder hat so einen scheiß Bus und baut ihn selber aus und verwirklicht seinen individuellen Lifestyle damit. Plus es ist Corona.
Ja.
Das gibt dem Ganzen noch mehr Konjunktur. Und wir haben so häufig darüber geredet, ob das was für uns wäre. Ich war eher skeptisch, meine Frau war eher positiv. Und jetzt habe ich irgendwann gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal. Dann wissen wir, wie es war und dann haben wir das mal erlebt. Und im Zweifel haben wir einfach eine lustige Zeit. Und wenn es scheiße wird, ist es auch lustig. Und es war ein bisschen scheiße und es war ein bisschen lustig, aber es war auch wunderschön. Aber am Anfang habe ich echt gedacht, ich habe eben nochmal nachgeguckt, was ich mir so im Laufe des Urlaubs reingeschrieben habe. Am Anfang sind die Notizen halt irgendwie so, Campen ist nur was für Zwerge, keiner über 1,70 kann das aushalten, alles ist zu klein, man muss ständig schieben, es ist nur eine romantische, verklärte Scheiße und am Ende ist es so ein krasses Investment und die Leute haben 28.000 Euro reingebuttert und müssen am Ende das Gesicht wahren dafür und erzählen deshalb nur, dass es gut ist, aber in Wirklichkeit kann es niemand gut finden. Also ich habe richtig gelitten am Anfang. Weil es, man liegt da oben in diesem, man muss alles immer klappen, alles ist doppelt belegt.
Was war das für ein Auto?
Ein Ford Transit umgebaut zu einem und heißt dann, wenn er so ausgebaut ist, von Ford selber Ford Nugget.
Nugget?
So ein kleines, kompaktes Ding, du klappst oben das Dach hoch.
Jetzt ist so ein was so schräg hochgeht sozusagen.
Genau,
ja.
Okay. Mit so einer Zeltwand dann dazwischen.
Ja, genau, genau.
Und dann hatten wir auch so Pannen. Irgendwann ist der Gurt zum Runterziehen abgerissen, weil ich mich wieder Hulk da rangehangen habe und einfach so krass viel Kraft aufwenden musste, um das da rein. Und musste immer dann ziehen und zippeln und zerren. Mit meinen Füßen bin ich nachts da immer reingekommen. Denn wenn man schräg ist, ist es scheiße. Eigentlich ist es die Hölle.
Und auch für 4 Menschen. Also
ja,
auch wenn 2 also davon gut, sehr klein sind. Aber richtig, trotzdem. Das
man kann das natürlich auch in der Luxusvariante machen, aber dann zahlst du halt selbst, wenn du es mietest, 160 Euro die Nacht.
Glaubst du, es wäre bedeutend weniger ätzend platzmäßig gewesen, wenn ihr das als Pärchenurlaub gemacht hättet?
Ja, ich glaube, als Pärchenurlaub könnte das cool sein. Dann hast du immer noch dieses mit, du musst auch immer mal ein bisschen umbauen und es ist halt alles einfach so improvisiert. Und das denke ich auch mal bei Millionären. Wenn ich so krass reich wäre, dann kaufen die sich eine Yacht und dann müssen die da auch über so einen kleinen Schränkchen und sich duken und irgendwo in ihre Koje quetschen.
Ja, ja, ja.
Und das sind einfach super reiche Menschen, die sich allen Luxus leisten können. Und dann sagen sie, ich will die Freiheit, ich will mich in eine Konserve sperren und irgendwie 20 Wochen übers Meer segeln. Das ist alles nicht so ganz meins. Kann auch an meiner Körpergröße liegen, aber da habe ich echt geflucht und meine Frau, die immer gesagt hatte, das stellt sie sich geil vor, ist voll, meinte auch, bei ihr ist alles zerbrochen an Illusionen und sie findet es richtig scheiße und so. Wir hatten halt trotzdem eine schöne Zeit und das war okay, aber am Anfang war das super anstrengend.
Mhm.
Und mit der Zeit war es aber so, dass das Wetter besser wurde, dass wir uns eingegroovt haben und dass man auch so ein bisschen Routinen bekommt und man sich tatsächlich auch dran gewöhnt. Ich bin eigentlich echt anpassungsfähig, ich habe kein großes Bedürfnis an Komfort. Und mit der Zeit wusste man dann, wann fährt man, wann schläft man, wann baut man um und so. Und dann hat man das mit ein paar Handgriffen, dann habe ich mir Musik mit meiner Bluetooth-Box angemacht und dann hatte ich sofort gute Laune. Und dann waren wir auch an geilen Orten, es war ein richtig schöner Urlaub noch.
Das wollen bestimmt viele Leute wissen, wo du warst. Ich weiß es schon, aber willst du es ganz kurz
über... Richtig, wir sind von Hamburg mit dem ICE nach Freiburg gefahren, damit wir Kilometer fressen, damit wir nicht so lange mit dem Ding da unterwegs sein müssen. Und haben uns in Freiburg das Ding gemietet und sind damit nach Frankreich reingefahren. In der Region Jura, an der Nähe der Schweizer Grenze, so einfach die Schweiz sozusagen herunter, aber in Frankreich. Am Fluss Doubs, alle französischen Worte.
Doubs
und alle französischen Worte lassen sich mit zwei Buchstaben aussprechen.
Du.
So wie ach, eine Frau, die kein Französisch kann, weil doch irgendwie, wie heißt Wasser? O, oder? Und wie schreibt man das? E-A-U. Und wie heißen Eier? Ö. Und wie schreibt man das? O-U-E-F-S. Und es ist wirklich, es gibt so französische Sätze, die kannst du aussprechen, du sagst nur zwei Buchstabenworte und das sind aber so krasse Ausdrücke.
Kurze Zwischenfrage, das thematisch passend, frage ich mich schon seit langer Zeit, Eau de Toilette.
Ja.
Heißt ja Toilettenwasser? Oder nicht? Oder hat Toilette ein heißt es Badezimmer?
Ich glaube ja.
Toilette
glaube,
so heißt Badezimmer?
Ist sozusagen das,
so
das
ist es gemeint, ja. Aber was heißt es denn? Heißt es
ja, eigentlich, buchstäblich heißt es eigentlich tatsächlich Klowasser, ja.
Ja. Ist das nicht ein ziemlich ungünstiger Name für etwas, was man sich irgendwie einen Hals sprühen soll? Ja. Eau de Toilette. Weißt du den Unterschied von Eau de Toilette zu Parfum?
Nee, ich glaube es. Nee.
Ich auch nicht. Aber es gibt einen. Auf jeden Fall ist Parfum viel hochwertiger. Ich glaube, Parfum ist deutlich konzentrierter.
Ist Eau de Toilette nicht einfach sowas, was man sich zum Auffrischen einfach so ranbapselt und ist gar nicht so dieses Parfum-Ding?
Nee, ich glaube, Eau de Toilette sind quasi billige, verdünnte Parfums.
Aha.
Aber das ist jetzt eher gefährliches Halbwissen. Okay, die Franzosen
reden. Ich kann über Frankreich kann ich ganz viel erzählen und so. Aber insgesamt hatten wir eine sehr gute Zeit. Mhm. Wir haben alles ein bisschen zu schnell gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe 10 Urlaube erlebt, weil wir an so vielen Orten waren.
Wie lange war ihr unterwegs?
2 Wochen. Wir waren im Schwarzwald noch. Das war geil. Ich liebe dieses deftige Vesper auf der Hütte. Und dann, die wissen einfach, wie man Essen macht. Sonst hast du immer dieses... Wenn du irgendwo bist, wo es so ein bisschen touristisch ist und dann kommst du in so eine Gastronomie, dann hast du irgendwie für die Kinder Pommes, Wurst und Kartoffelpuffer, die so tiefgefroren in die Fritteuse geworfen werden. Das ist alles scheiße. Und da ist alles so mit Herz und Liebe.
Aber hat man, so freut man sich auch als vegetarischer Mensch so sehr an diesem...
Das ist schwer. Tatsächlich, wobei das kriegen die inzwischen auch. In Frankreich ist es super schwer. Ich habe das Gefühl, in allen anderen Ländern, wir waren in Portugal, in Spanien, in Griechenland, in Frankreich, die essen alle von morgens bis abends Fleisch. Es gibt Fleisch, Fleisch, Fleisch und ein bisschen Fisch. Und wenn du vegetarisch willst, bist du echt gekniffen.
Mhm.
Und dann auch die ganze französische Küche. Du kannst halt für super viel Geld teures Essen, gutes Essen bestellen. Das wird 30 Euro die Mahlzeit. Weil wenn du irgendwo im normalen Bereich bist, kriegst du nur Scheiße vorgesetzt. Nur mit viel zu viel Käse überschmissen, billigen Fettteig und das war echt frustrierend. Eigentlich jetzt aber immer schon. Und als Vegetarier bist du da echt doppelt gekniffen.
Hast du es durchgehalten oder bist du dann wegen des geringen Angebots schwach geworden?
Einmal musste ich so ein Croque Monsieur essen.
Mhm.
Einfach so ein billiges, punchiges, flapschiges Toastbrot mit einer fetten Scheibe Schinken.
Ach, die französische Croque-Variante. Ja. Haben wir in der letzten Folge alles über Lutz haben wir darüber gesprochen.
Naja, da werde ich sicher noch mal die ein oder andere Anekdote erzählen von. Aber ich wollte noch sagen, es ist halt so geil, wir waren da an so einem See im Schwarzwald. Schwarzwald ist eine super schöne landschaftliche Gegend. Und es war heiß und wir mussten parken, 30 Minuten Fußweg von da, wo wir hin wollten, entfernt. Und dann sind wir mit 2 hungrigen, schwitzenden, müden Kindern, die wir weite Strecke tragen mussten, so einen halbstündigen Wanderweg entlang gelaufen. Und kamen da an und waren völlig fertig und durchgeschwitzt. Und dann war da aber so eine dicke, geile Gaststube, wo wir dann, und die trinken ja auch nichts, die lachen ja über unsere Flaschengrößen. Die kennen ja nichts, was unter einem halben Liter ist. Da beginnt das ja bei denen erst. Und dann bestellst du dir deine Schorlen und dein Bier und das Essen und das ist alles geil und man fühlt sich super gut behandelt und es ist so richtig dieses, du ackerst dich durch die Wildnis und dann kommst du aber an einer schönen Wirtschaft an und kannst richtig eine Pause machen und danach hast du wieder Kräfte.
Das heißt, irgendwann hat jemand wahrscheinlich diesen Ort entdeckt, auch im Wanderweg wahrscheinlich, und hat sich gedacht, ich will mich selbstständig machen, hier soll mein Restaurant, hier soll mein Gasthaus stehen.
Das sei denn, er läuft zu Fuß.
Er läuft zu Fuß hierher, weil ich bin auch hierher gelaufen, hier ist es schön und jetzt hätte ich richtig Bock auf ein deftige Schnitzelbrötchen.
Ja.
Und hier sollen dann Leute in Zukunft ein Schnitzelbrötchen
bekommen. Man kann auch mit dem Auto hinfahren, aber man darf halt nicht. Nur die das Ding will liefern. So.
Ja, okay, cool. Ich finde das Beste, ich war noch nie im Schwarzwald, glaube ich. Vielleicht war ich doch schon mal im Schwarzwald, aber wenn, dann weiß ich es nicht
sehr
mehr.
Schön.
Das Beste, finde ich, am Schwarzwald, was ich so weiß, ist, dass er auf Englisch einfach Black Forest heißt.
Ja.
Das finde ich super charmant. Das gefällt mir gut. Black Forest, das klingt wie irgendwie aus Game of Thrones.
Ja, und es ist tatsächlich so, ich weiß, als Kind war ich mal im Schwarzwald und da war ich ernsthaft enttäuscht, als mein Vater irgendwie aus dem Fenster zeigte und sagte, hier beginnt jetzt der Schwarzwald und der halt einfach grün war und nicht schwarz. Weil ich wirklich dachte, das ist
schwarz. Hast du dir schwarze Bäume vorgestellt? Ja, ich
mir schwarze Bäume vorgestellt.
Geil, schwarze Bäume.
Tatsächlich ist es aber so, dass Rothaus Tanzzäpfel ist da ja das Bier, die haben auch einen krassen Würgegriff um die ganze Gastronomie. Überall, wo du bist, hast du diese Schilder. Und sie sind so einladend, wenn da diese Frau mit dieses Logo.
Auch
du denkst immer, ich will hier in den Biergarten.
Ist auch ein gutes Bier.
Ja, ist okay. Also ist nicht schlecht. Und die sind da überall. Und tatsächlich ist das, da gab es irgendwie so eine Diskussion darüber, dass die Tanzzapfen in die falsche Richtung hängen, weil Tannen haben eigentlich das in eine andere. Ist egal. Auf jeden Fall ist das Logo richtig und es ist deswegen so, weil der häufigste Baum im Schwarzwald eine Tanne ist, eine Rottanne, die aber eigentlich eine Fichte ist. Und weil sie eine Fichte ist, nämlich auch die Zapfen nach oben hat, wie auf dem Logo.
Mm.
Und die ist sehr dunkel.
Deswegen heißt es Schwarzwald.
Und deswegen heißt es Schwarzwald, weil der häufigste Baum im Schwarzwald diese Fichte ist, die aber einen Namen hat mit einer Tanne, Rottanne oder so, ist aber eine Fichte und daher kommt der Name.
Interessant.
Geil war das alles. Ja.
Das war dein Urlaub. Und jetzt bist du wieder da, halb erholt, halb erschöpft.
Ich bin nicht erholt. Es war ein toller Urlaub. Ich habe voll viele Eindrücke mitgenommen. Ich habe mein Französisch geil rausgehauen.
Ja.
Da war ich überrascht von 4 Jahren Schulfranzösisch, wie gut, weil meine Frau gar kein Französisch kann. Wie geil ich da. Irgendwann hat unser Bus gebrannt, dann brauchte ich richtig viel Französisch. Da haben wir gekocht.
Stopp, warum, also das hat damit zu tun, das Kochen mit dem Brennen?
Ja.
Ja, okay.
Wir hatten so ein Herd halt, und dann musst du zwei Gashähne ausdrehen und dann kannst du das anzünden, wie früher bei Oma irgendwo, wo du in der Küche mit dem Feuerzeug rein, halt ein Gasherd. Jeder kennt das. Und dann hatten wir gekocht, haben den Herd ausgemacht, die Hähne noch nicht zu, haben die Sachen rausgebracht, das ist aber eigentlich okay, man musste nicht die Hähne sofort zumachen. Und plötzlich kam heftiger Gestank.
Stopp, wie, achso, die Hähne quasi, die.
Die geht zur Gasflasche.
Das war doppelt abgesichert. Verstehe, ja.
Und plötzlich kam krasser Gestank, und ich meine, es stinkt hier so, und dann gucke ich, und dann qualmt es richtig heftig dunkle Qualmrauchen und Wolken aus unserem Bus raus.
Da war keiner drin, also auch kein Kind drin. Oder so.
Okay. Nee. Und dann bin ich rein und habe halt die Hähne zugedreht, und dann hat es aufgehört nach einer kurzen Zeit, und da kam hinten aus so einem Gitter, da ist so ein Sicherungskasten drin für die ganze Elektrik, kam einfach heftiger Qualm raus.
Aus der Elektrik?
Ja. Aha. Und dann haben wir nämlich die Hähne wieder angemacht und den Herd wieder angemacht, und nach kurzer Zeit kam der Qualm wieder.
Mhm.
Und dann kam die Franzosen 2020, egal ob sie 20 Jahre oder 80 Jahre alt sind, sie sprechen kein Englisch.
Aus Prinzip.
Also wirklich gar nicht. Und du hast da eine Gruppe von so 25- oder 30-Jährigen, wo du denkst, das sind alles, weißt du, das wirken alle wie irgendwie Studenten oder sonst was. Und dann sagt einer vielleicht a little. Und du kommst nicht klar. Und deswegen musste ich auf mein Französisch zurückgreifen. Und es ging gut, weil ich so viele Sachen aus der Schule noch, ich kann eine Vergangenheitsform bilden, was sehr viel hilft. Dann hat man so viele nützliche Wörter einfach im Vokabular, wie schließen, öffnen, drüber, drunter, hinter, vorher, hinterher.
Oh.
Bis bald, bis später und und das war gut, ganz gut, und da konnte ich mich so durchschlagen, das war eine gute Erfahrung, weil eigentlich hätte ich gedacht, ich bin bei Französisch einfach ausgeliefert.
Das heißt, du konntest mit deinem 4 Jahre Schulfranzösisch die Problematik erklären, dass es bei euch im Van brennt oder
man kann es halt geil umschreiben brennt. Immer, man kann halt irgendwie, er also hat es halt gesehen, aber er hat halt gefragt, ob die Gashähne auf sind, dann konnte ich sagen, ich habe sie geschlossen zum Beispiel.
Vergangenheitsform.
Ja.
Was war denn jetzt das Problem?
So wie ich ihn verstanden habe, glaubt er, dass in der Elektrik sind verschiedene Sicherungen drin und einige sind halt wohl offensichtlich auch für den Herd. Der Herd braucht ja auch einen Stromanschluss. Braucht er einen Stromanschluss?
Eigentlich nicht. Wenn er Gas hat, braucht er keinen Strom.
Nein. Aber hat er halt gesagt, vielleicht gibt es da irgendwelche, ich weiß es nicht. Es hatte offensichtlich nichts direkt mit der Gasleitung zu tun, sondern kam woanders her. Dass da einen Kurzschluss bei einer der Sicherungen gab.
Okay.
Und er meinte, die muss man einfach alle mal alle durchprobieren und irgendeine ist es dann und die kostet 2 Euro, die ersetzt man. Aber ich hatte auch keine Lust, in Frankreich so in eine Werkstatt zu fahren. Und dann haben wir die Hälfte des Urlaubs kein Herd gehabt, was echt scheiße war. Mhm. Haben wir auch ordentliche Rückerstattung jetzt bekommen von unseren Vermietern. Wir waren die ersten Kunden von denen. Und die haben jeden Tag mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Na, wo seid ihr heute? Wie geht's
euch? Alles gut. Was hat's gekostet? 14 Tage?
Super teuer. Eine Nacht eigentlich 90 Euro.
Pro Nacht?
Pro Nacht.
Dieses Auto. Plus Sprit natürlich.
Plus Sprit. Wobei wir für die gesamte Tour haben wir irgendwie 90 Euro Sprit bezahlt. Mhm. Was echt ging. Wir sind auch nicht so weit gefahren, aber der war sehr sparsam. Mhm. Dann hat uns aber ein Angebot gemacht, nur mit 83 Euro pro Nacht, weil wir ihn so lange gemietet haben. Und jetzt haben wir nochmal für die Hälfte der Zeit irgendwie nochmal 15 Euro weniger pro Nacht oder so.
Mhm, okay.
Also wir haben am Ende irgendwas rund 900 Euro oder so für 2 Wochen für das Ding.
Auf jeden Fall günstiger als ein Hotel.
Ja, aber du musst halt auch alles die ganze Zeit selber machen.
Ja, das stimmt. Okay, das war dein Urlaub. Jetzt bist du wieder zurück in Hamburg. Die Welt hat sich weitergedreht.
Ich habe noch eine große Nachricht und dann darfst du mal erzählen, was dir so widerfahren ist,
ja,
was in der Welt ist. Wirklich Breaking News. Francesca, The Rise of Francesca.
Oh.
Kurz bevor wir in Urlaub gefahren sind, wurde sie sehr kuschelig.
Warte ganz kurz. Falls jemand jetzt erst in unserem Podcast reinhört, Francesca ist eins von 4 Hühnern in Bennys Besitz.
Ganz unten in der Hackordnung.
Genau.
So, ganz armes
Zwischendurch Tier. Dachte man schon, sie wäre tot, weil sie auch nicht mehr aufzufinden war.
Und sie ist also ein Uprise erhalten jetzt. Und es fing an damit, dass sie kuschelig wurde. Sie hat sich plötzlich auf unseren Schoß gesetzt. Und die anderen, wenn man die streicheln will, gehen ihr weg. Und die lässt sich total streicheln und hat wurde ganz kuschelig und so weiter. Wurde auch ein bisschen selbstbewusster beim Füttern.
Ich weiß genau, was passiert ist. Sie wurde von ihren Hühnerkumpanen immer mega gedisst und dann hat sie sich gedacht, dann gehe ich jetzt mal zu den Menschen und jetzt ist sie halt das Menschenhuhn.
Ja, vor allen Dingen, und sie hat jetzt nach 4 Monaten dann, kurz bevor losgefahren ist, zum ersten Mal ein Ei gelegt.
Zum ersten Mal?
Ja, die hat die ganze Zeit keine Eier gelegt.
Alle Eier waren immer nur von 3 Hühnern?
Ja, und das war ein ganz kleines Ei mit so komischem Muster, so wirklich so ein Anfängerei irgendwie. Ich versuch mal. Und das ist aber so geil und jetzt, du merkst, ihr Verhalten ändert sich. Wenn gefuttert wird, dann steht sie nicht abseits und wartet, sondern geht mit rein und versucht auch zu ergattern. Sie legt jetzt regelmäßig Eier, sie ist ganz anders drauf.
Geil.
Und das ist halt so schön, weil wir wirklich richtig das Gefühl haben, wir haben sie einfach mega aufgepäppelt und wir haben sie zurück zum Glück gebracht irgendwie.
Aber du weißt, dass das auch bedeutet, dass wenn es irgendwann vorbei ist mit Francesca, dass dir das dann plötzlich doch nahe gehen wird. Weil
es ist auf jeden Fall in meiner Kunst ordentlich gestiegen.
Vor wenigen Wochen hast du noch gesagt, ich glaube, als erstes stirbt sie und wenn, ist auch nicht so schlimm. Aber ich glaube,
dass sie jetzt so einen Story-Arc hat, hat sie jetzt auf einmal Charakter bekommen.
Genau.
Vielmehr, sie ist viel drei. Sie ist wie so eine Nebenfigur in einer Serie, die plötzlich durch eine Folge ändert sich alles.
Jetzt hat er so einen Bond. Das ist wie Mike bei Breaking Bad, der erst irgendwie nur dieser Typ am Rande war und plötzlich hat er da richtig, richtig Tiefe. Ja, cool.
Das wollte ich nur einmal.
Ja, das höre ich gerne.
Deswegen haben wir jetzt noch mehr Eier. Jetzt haben wir häufig 4 Eier pro Tag.
Sehr gut.
Francesca ist voll dabei.
Sehr, sehr gut.
Was hast du so erlebt? Wir haben uns lange nicht gesehen.
Oh, ich habe nicht viel Spannendes erlebt. Ich hatte Klausuren in der Uni mit Mundschutz, mussten die geschrieben werden, trotz 100 Meter Abstand zwischen den Menschen. Das war völlig bescheuert. Ich bin in meinem neuen Job ganz gut angekommen, aber ich habe bestimmt habe ich viel erlebt, aber ich habe mir das nicht gemerkt. Es ist ja auch viel Zeit ins Land geflossen in den letzten 22 Tagen.
Das stimmt, wir haben uns lange nicht gemerkt. Ich habe eben die Folge gehört auf dem Hinweg hier, die jetzt nicht alles über Lutz, sondern die davor. Die zurzeit noch aktuelle. Und da haben wir darüber geredet.
Alles über Sackjustierung.
Nee.
Nein?
Alles über Batman.
Ach ja, alles über Batman.
Und da geht es auch darum, wie Corona zur Normalität geworden ist und dass das irgendwie so komisch ist. Und inzwischen, und da sage ich noch, ja, Corona beeinflusst mein eigenes Leben eigentlich immer noch nicht so richtig.
Ja.
Und inzwischen habe ich den Eindruck, trotz der Nachrichten, irgendwie 10% Wirtschaftsleistung runter und 2,9 Millionen Arbeitslose finde ich jetzt auch nicht so viel, haben wir auch schon mal mehr. Irgendwie hat viel weniger Impact, als man die ganze Zeit dachte. Es ist einfach irgendwie, in meiner Wahrnehmung geht das ganze Leben, alles so krass weiter einfach.
Ja, aber das habe ich dir, glaube ich, in der Folge schon gesagt. Das hat auch, glaube ich, viel einfach mit unserer privilegierten Situation zu tun, mit deiner Bubble und genau, die Happy-Go-Lucky-Bubble. Und,
aber auch, was man so liest und wenn du andere Leute auf der Straße beobachtest und was so passiert um dich rum und jetzt auch, als wir im Urlaub waren, das ist irgendwie alles so, so wenig tangiert, so wenig verändert.
Überleg mal, die Leute, die jedes Jahr irgendwie ihre 2 Wochen Malle Ballermann buchen, die fliegen jetzt irgendwie Anfang August dahin, haben sich da schon seit 6 Monaten drauf gefreut und dann plötzlich, bums, alle Läden zu.
Ja, ein Glück.
Und was für Arsch, Maskenpflicht am Strand.
Ja.
Am Strand.
Ja.
Maskenpflicht.
Ja, aber die haben es auch einfach echt übertrieben, die Idioten.
Ja, definitiv. Wobei natürlich nicht auf alle zu schließen ist. Aber man muss sagen, dass das für die Leute schon einen krassen Impact hat, was so ihren Standardurlaub zum Beispiel angeht.
Ja, aber gut, ich saß jetzt auch im ICE die ganze Zeit mit der Maske. Und da hat man sich schon so dran gewöhnt. Aber ich finde, insgesamt geht einfach... Es hat viel weniger Transformation oder die Welt... gefühlt bisher viel weniger verändert, als man vor Monaten gedacht hätte.
Also
vielleicht kommt das alles noch.
Ich würde es jetzt ein bisschen negativer sehen in Bezug auf Dinge, die irgendwie durch Corona verändert werden, zum Positiven, wo wir ja vor vielen Wochen bei alles
und nichts über Corona gesprochen haben. Ich hatte mir mehr erhofft von Corona.
Ja, nichts hat es verändert bisher. Nichts hat es verändert. Insbesondere ja irgendwie so der große Themenkomplex Pflege und Umgang mit Pflege und Bezahlung und Stellenwert und so, unsere Helden und wir klatschen abends um 9, aber was hat sich getan? Gar nichts. Gar nichts. Und es ändert sich nicht, es wird eher schlimmer. Und das ist eine fürchterliche Entwicklung, dass man irgendwie jetzt...
Ach, aber auch so Sachen wie verändert sich das Verhalten der Menschen? Gibt es irgendwie...
Naja, das ist ja trotzdem weiter spannend zu beobachten, weil ich möchte ja so von meinem persönlichen Gefühl her sagen, dass so als es so High-Point-mäßig unterwegs war, Corona, da hat man Rücksicht genommen, da haben alle auf die Abstände geachtet, da haben alle Maske getragen, immer wenn es sein musste. Und jetzt fangen die Leute langsam an, darüber nachzudenken, ja, muss ich ja gar nicht, ist ja eigentlich auch Quatsch und vielleicht stimmt das ja auch überhaupt nicht. Ich kenne immer noch keinen,
aber Corona aktuell hatte. Ist das große Damoklesschwert, die zweite Welle ist da, die Zahlen gehen leicht hoch und es wird befürchtet, sind wir jetzt gerade am Anfang oder sind wir nicht am Anfang, was spricht dafür, was dagegen? Das kann uns halt schon nochmal krass wieder heimsuchen jetzt im Herbst.
Das weiß ich, aber die Leute fangen an, irgendwie leichtsinnig zu werden und das ist ganz
unangenehm zu beobachten. Aber das hat ja auch jeder vorher gesehen. Das ist ja dieser Gewöhnungseffekt und so.
Aber warum geht denn der Gewöhnungseffekt nicht in die Richtung, dass dann alle Leute sich eben an die Einschränkungen
gewöhnen? Naja, weil du sozusagen nicht mehr in diesem Panikmodus bist. Du hast nicht mehr so präsent, dass wir eine Pandemie haben, sondern das ist halt wieder Normalität. Und wenn du Normalität hast, sagst du, ach Gott, komm, es ist jetzt die letzten Wochen nichts passiert, keiner von uns ist krank geworden.
Ja.
Was soll's?
Man kennt immer noch keinen persönlich, der Corona hatte oder hat. Ja.
Tatsächlich, kennst du einen?
Nee. Ich nicht. Also, jein.
Doch. Naja, von der Arbeit so ein paar.
Ja, und der Freund, / Verlobte einer Arbeitskollegin hat sehr früh, war Corona-positiv.
Ja.
Ja, also, ja, das gibt es schon.
Es gibt diese Corona.
An alle Leute da draußen, die denken, das ist irgendwie einfach nur Schwachsinn.
Es hat sich ja eigentlich nichts geändert. Und vor ein paar Wochen haben wir halt noch überlegt, treffen wir uns. Wir haben uns auch nicht getroffen eine Zeit lang. Ja. Und auch mit anderen Freunden lädt man die zu sich ein. Und jetzt haben wir halt im Urlaub dann auch Leute kennengelernt und saßen halt den ganzen Tag mit denen rum und haben mit deren Kind zusammengespielt und hochgeworfen. Und
aus Sicherheitsgründen nicht wieder aufgefangen.
Und das ist halt dann weg aus der Wahrnehmung. So.
Ja, das Kind, was man hier aufhängt, ist weg.
Das ist weg.
Also weg aus der Wahrnehmung kann ich jetzt nicht bestätigen. Ich habe keine Lust, jetzt noch so viel über Corona zu reden.
Ist okay.
Können wir
noch anderes zu reden. Wir können über Jesus reden, ich kann über Angst vor offenem Wasser reden.
Über Jesus möchte ich sehr gerne noch mit dir reden, aber ich habe eine Frage. Ich habe mir jetzt neulich eine Frage eingefallen, die kann auch an die Hörer da draußen, ich gucke das Mikrofon an, wenn ich die Hörer da draußen anspreche.
Die sind da drin.
Hallo liebe Hörer da draußen im Mikrofon drin. Benni, ich habe eine Frage an dich und ich möchte empfehlen, dass man die einfach mal Leuten stellt, weil ich die sehr, sehr spannend und interessant finde. Ich habe sie mir folgendermaßen aufgeschrieben in meiner Notiz. Worüber weißt du Benni immanent am meisten? Sprich, was glaubst du, ist der Themenkomplex, in dem du dich am besten auskennst? Nicht am besten im Vergleich zu Leuten, zu Experten, sonst irgendwas.
Ach so.
Sondern einfach, was ist so der Thema,
ach so, worüber ich
am meisten weiß, weil du dich am meisten damit aus persönlichem Interesse heraus vermutlich beschäftigt hast oder vielleicht auch aus Arbeitsperspektive, kann natürlich auch sein, aber ich würde gerne Arbeitskontext ausschließen aus dieser
Frage. Arbeitskontext ist natürlich sehr wichtig.
Genau.
Bei mir. Wobei das ja,
ich würde sagen, bei jedem.
Bei Politik ist es ja, überschneidet es sich bei mir.
Ja.
Und da habe ich halt wirklich, glaube ich, sehr viel, weiß ich sehr viel drüber. Sowohl aber, über Fakten als auch über Mechanismen und Muster.
Aber da, wenn du jetzt wenn deine Antwort jetzt zum Beispiel wäre Politik, dann würde ich da eigentlich auch mit einbeziehen, politische Historie. Wer war 1951 also, Außenminister zum Beispiel?
Dann muss man es natürlich enger fassen. Aber
genau.
Sozusagen dieser Politikbereich, mit dem ich mich seit Jahren beschäftige und wie Politik funktioniert, darüber weiß ich natürlich schon eine ganze Menge.
Würde ich aber, wie gesagt, ausschließen, weil Arbeitskontext.
Dinosaurier sind auf jeden Fall weit vorne. Wir waren im Urlaub in einem Dino-Park.
Okay, kurze Testfrage. Wie heißt dieser Dinosaurier, der Dennis Leary tötet in Jurassic Park? Der dieses und dann so Giftspritz ins Gesicht.
Ach, scheiße.
Das muss eigentlich sofort kommen, wenn das sein absolutes Hauptteam
ist. Ja, aber die kennt man nur aus Jurassic Park. Die kommen sonst nirgendwo vor. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht. Die haben sich, glaube ich, ausgedacht. Ich wollte die Lophosaurus sagen, das ist falsch. Der Nornichus ist der mit der Kralle. Weiß ich nicht.
Siehst du? Ich glaube
nicht, dass die Dinosaurier tatsächlich tauchen die nirgendwo auf in dieser ganzen Dino-Lore außer von Jurassic Park.
Ich bin mir nicht sicher. Ja, genau.
Ja, die sind geil.
Die so ihren Halskamm auf.
Ich kenne die auch nur da. Damals wusste ich das auch, aber jetzt sind die mir nicht mehr begegnet, wo ich nochmal nachgeforscht habe.
Man sieht ja sogar das Schild, wo er da versehentlich im Regen ins falsche Gehege läuft.
Mhm. Ich weiß viel über über Paläontologie, wie die Kram ausgraben. Ich weiß, wie der Stoßdino heißt, nämlich Pachycephalosaurus. Also ich kenne mich schon ganz gut aus. Weißt du, Unterschied zwischen Theropoden und Sauropoden.
Das wäre jetzt deine Antwort, Dinosaurier?
Nein, aber über Dinosaurier ist halt gerade akut. In diesem Dino-Park, wo ich war, in der Schweiz, ne, wenn du von Frankreich in die Schweiz fährst, dann ist es so, als wenn du so einen Hahn aufmachst und dein Geld rausläuft. Das ist wirklich, du musst ganz schnell zurück nach Frankreich, damit du noch was übrig behältst. Das ist wirklich krass. Überall, alles ist einfach so, Geld. Einfach verdoppelt jede Kosten, die du hast.
Ich erinnere mich an einen kurzen Aufenthalt am Zürcher Flughafen, der sehr, sehr teuer war.
Wahnsinn.
Weil man da einmal essen war.
Wahnsinn. Mhm. Da sind wir schnell geflohen. Aber wir waren in diesem Dino-Park und da sind halt so lebensgroße Figuren, die ganz, ganz okay gemacht sind, sag ich mal. Aber die stehen halt einfach in so einem Wald verstreut und dann gehst du von einem zum nächsten. Und das war ein bisschen enttäuschend, weil ich mich mein Leben lang jetzt schon mit Dinos beschäftigt habe. Und das sind halt diese überlebensgroßen, krassen Viecher, von denen du dir vorstellst, wie krass wäre das, wenn es die geben würde. Und wenn du denen sozusagen gegenüberstehst, stellst du fest, die sind groß, aber sie sind nur ein kleines bisschen größer als Tiere, die man so kennt.
Mhm.
Dann gibt es da halt einen, der ist so ungefähr so groß wie ein Elefant, hat vielleicht einen etwas größeren Kopf als ein Elefant, aber am Ende ist es halt auch nicht beeindruckter als ein Elefant. Und das war sehr desillusionierend. Und
weißt du, warum das so ist? Wegen Newton, wegen der Schwerkraft.
Ja.
Weil wenn Tiere...
Deswegen sind die Blauwale auch so groß.
Genau, weil die unter Wasser sind und nicht so beeinflusst sind von der Schwerkraft.
Richtig. Aber trotzdem war es dadurch so, dass ich dachte, ja okay, das sind halt Tiere. Es ist gar nicht so dieses Ding, oh, die Dinos und wenn die Dinos stampfen und die Erde bebt. Und
wobei, wenn so ein Brachiosaurus an dir vorbei.
Die waren leider nicht da. Die hatten keinen Sauropoden. Das war natürlich sehr enttäuschend. Und auch sonst haben die komische Entscheidung getroffen. Du musst doch die Greatest Hits bringen. Du musst auch irgendwie einen Triceratops und einen T-Rex und einen Brachiosaurus bringen.
Gab es ein Stego?
Ein Stego gab es, aber es gab statt des Triceratops gab es einen Stachyosaurus. Und ein Stachyosaurus hat diese Spitzen am Kamm und die kannst du bringen, aber nur, wenn du den Triceratops auch bringst. Und ein T-Rex war so ein naher Verwandter des T-Rex.
Vielleicht solltest du dich mal als Marketingbeauftragten
wieder anbieten. Aber es war schon so, wenn da dieser T-Rex-mäßige Ding, das ist schon beeindruckend. Was aber am geilsten war, die hatten halt so auch Insekten. Und da war einfach eine Libelle, die größer war als jeder Adler. Das war einfach so wie bei Lieblingen, ich habe die Kinder geschrumpft. Oder ein Tausendfüßler.
Größer als diese Katze?
Ja.
Wow.
Ein Tausendfüßler, der war so lang wie die Couch.
Aber warum war das denn? Warum war das hier, du als Paläontologe-Experte, warum war es denn früher alles so viel größer als heute? Warum?
Es war sehr viel wärmer auf der Erde. Vielleicht hat das einen Effekt gehabt.
Ja.
Vielleicht weil die Säugetiere, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Aber es ist eine spannende Frage. Aber kannst du mal meine Ursprungsfrage vielleicht beantworten?
Das Thema, mit dem ich mich am besten auskenne. Ich habe sehr großes Detail-Faktenexpertenwissen bei Star Trek, aber das ist nicht so schwierig, weil es da nicht so viel zu wissen gibt. Da kannst du halt dich auskennen und du kennst die ganzen Folgen, aber das ist nicht so, dass du wirklich deepes Verständnis hast.
Ja, verstehe.
Ich glaube, ich habe einen wirklich inzwischen gigantischen Überblick über Videospiele, weil ich mich einfach in den letzten Jahren krass intensiv damit beschäftigt habe. Sowohl was Historie, was Technik, was. Ich glaube, wahrscheinlich sind es Videospiele, wo ich wirklich das größte Wissen habe, das meiste Wissen und das vielfältigste Wissen.
Ist ja auch schwer irgendwie zu vergleichen, wenn du irgendwie sagst, so bei Star Trek bist du ziemlich komplett, sag ich mal, mit dem Wissen. Aber das Themengebiet selber ist kleiner als natürlich das Themengebiet Videospiele und lässt sich schwer vergleichen. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass es eine sehr interessante Frage ist, weil das auch zeigt, womit beschäftigen Menschen sich irgendwie in ihrer Freizeit.
Womit würdest du denn die Frage beantworten?
Ich bin mir auch ganz, ganz unsicher. Mein erster Impuls, als mir die Frage eingefallen ist, war irgendwie alles so rund um die Band Die Ärzte, weil ich mich viele Jahre damit intensiv beschäftigt habe. Aber auch da gibt es natürlich nicht so viel zu wissen, insgesamt. Dann dachte ich irgendwie an alles rund um Stephen King, seine ganze Welt, die er aufgebaut hat, irgendwie die Verbindung untereinander, die Bücher. Aber wahrscheinlich ist es auch das nicht. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Und das macht es so spannend, weil wenn man das so versucht, irgendwie zu zweit, zu dritt zu erörtern, dann kommen so verschiedene Facetten von einem hervor. Ja. Und so, okay, damit käme ich auch noch gut aus. Ja, damit habe ich mich auch irgendwie eine Zeit lang gut beschäftigt.
Ich glaube tatsächlich, es geht dann eher so um die Tiefenbohrung. Ja. Und das habe ich neulich gerade festgestellt, dass es bei mir eher eine zufällige. Warum wir gelacht haben? Weil der Kork-Bierdeckel von deinem Glas abgefallen ist.
Und zwar schon zum ungefähr 12. Mal.
Es ist sehr zufällig, dass ich mich so in Videospiele reingebohrt habe. Mhm. Denn das, was ich daraus ziehe, ist nicht, dass es Videospiele sind, sondern ich finde es einfach sehr lohnt, sich mit irgendeiner Sache so tief auseinanderzusetzen.
Ja.
Ich habe das neulich, habe ich irgend so ein Flashback gehabt an Sachen, die ich mit denen ich mich im Studium beschäftigt habe. Oder das kann auch Musik sein, das kann Kunst sein. Irgendeine Sache, wo man wirklich die dahinterliegenden Muster versteht, Entwicklung versteht, historische Zusammenhänge begreift. Und das ist bei mir durch verschiedene Fügungen zufällig sind das Videospiele.
Aber ja nicht nur, das ist ja bei dir ganz so ausgeprägt auf verschiedenste
Aber da ist Entertainment-Form.
Halt so richtig. Genau. Aber auch bei Serien, Filmen, Büchern warst du ja immer derjenige, der, und das fand ich auch in jüngeren Jahren immer sehr inspirierend, dass du viel versucht hast, so auch die Zusammenhänge zu erschließen und irgendwie, keine Ahnung, das zeitlich in den Kontext einzuordnen und so weiter und so fort und auch versucht hast zu interpretieren, was soll dies, jenes bedeuten und
dann wird's halt geil. Also da geht's halt ans Eingemachte. Alles andere ist halt schnell, ist halt nichts am Knochen sozusagen.
Das ist, um nochmal ganz kurz auf Breaking Bad zurückzukommen, das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen verschiedenen Menschen, Sorten, möchte ich jetzt mal politisch unkorrekt sagen. Oder zumindest so.
Sorten ist, glaube ich, ganz okay.
Verschiedene Einstellungen zu eben Typen. Solchen Typen. Menschentypen ist gut. Von verschiedenen Menschentypen. Es gibt bei Breaking Bad, an alle, die diese Serie nicht kennen, Shame on You, beste Serie immer noch, die ich bis zu meinem heutigen Lebenstag gesehen habe. Diese eine Folge, Die Fliege, weltberühmt. Ja. Wo eigentlich inhaltlich nicht viel passiert. Also die Geschichte wird nicht großartig
in einem Raum, die vorangetrieben. Ganze Zeit an einem Tag.
Genau, mit eigentlich auch nur den beiden Hauptfiguren, wenn man zwei nennen möchte. Und eigentlich, also ich sag mal, ich habe von vielen Leuten gehört, die Serie auch gesehen haben und entweder gut oder nicht so gut fanden, wo sie immer gesagt haben, oh, diese Folge war total bescheuert und die war so langatmig und die haben nur eine Fliege gejagt im Labor. Was ist denn das für eine Scheißfolge? Und das ist bis zum heutigen Tag eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil da halt so viel...
ganz viel in der Beziehung.
Genau, ganz viel passiert in der Beziehung, ganz viel Charakternuancen werden rausgearbeitet, aber sehr subtil, na nicht sehr subtil, aber auf jeden Fall relativ subtil.
Das ist eine sehr gute Folge, das ist eine sehr wichtige Folge.
Eine extrem wichtige Folge, genau. Und das ist deswegen eine meiner Lieblingsfolgen und ich glaube, das ist so, da scheiden sich die Geister. Entweder man guckt sowas nur, um sich berieseln und unterhalten zu lassen, was also völlig gucken, in Ordnung
was
ist.
Passiert.
Genau,
und man weil will, dass hat was man passiert. Interesse an den Zusammenhängen, an
genau.
den Figuren, an dem,
ganz
was dahinter
genau.
liegt. Richtig.
Und ich weiß nicht, ob ich das so doll zu schätzen gewusst hätte, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte. Mhm. Weil ich glaube, da hast du mich sehr auf, zum auf Positiven beeinflusst.
Auf eine Fährte gesetzt.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich das, was mir gefällt. Ich liebe das auch einfach, wenn wir das gucken, hinterher irgendwie mit meiner Frau darüber zu reden und das zu durchdenken.
Ja.
Und was war dann noch irgendwie? Das ist, man kann natürlich auch das abtun und sagen, das lohnt sich gar nicht, da hat man ja nichts von.
Ja.
Aber ich ziehe da so wie so einen Schmetterling den Nektar einfach. Ich zieh, da lebe ich von. Das ist so ein Treibstoff irgendwie. Da hangel ich mich so von Sache zu Sache. Und diese ganzen Momente, wenn man was entdeckt, wenn man was, auch vor allem, wenn man irgendwie was Intendiertes entdeckt, ist ja nicht zufällig, dass diese Folge gemacht wurde.
Absolut.
Da hat ja eine Absicht. Und dann kann das natürlich dann auch leicht belächeln, wenn dann irgendwie Leute sagen und sagen, oh ja, da war, wir haben nur eine Fliege gejagt. Kannst du sagen, ja, du Idiot, hast halt nicht gecheckt, was das sollte. Sollte man vielleicht auch nicht tun. Aber in jedem Fall, ja, das ist ganz, ganz toll. Da habe ich auch in dieser in anderen Podcast-Folge gesagt, dass halt die Geisteswissenschaften mir einfach so mein Nährboden sind.
Ja.
Weil ich diese Art, die Welt zu verstehen über Werke, über Dichtkunst oder so, das ist einfach so schön. Wenn man Dinge findet, wenn man so Wahrheiten findet oder.
Ja, und das begründet ja auch meistens den Wert von so großen Kunstwerken. Wo
ja.
Menschen, die nicht so einen großen Zugang dazu haben, die denken sich vielleicht, oh Gott, grünes Faust, das ist ja super scheiße, weil es ist blöd zu lesen, dann reimt sich alles und ich habe da keinen Bock drauf. Aber dass da halt so viel drin steckt, das verstehen halt so viele Leute nicht.
Und dann gibt es aber auch die, die das feiern, ohne es zu verstehen, weil es halt Kanon ist. Weil es halt zum guten Ton gehört.
Ja.
Und die sagen dann, natürlich habe ich meinen Faust gelesen und natürlich habe ich Bach gehört und so. Aber die würden halt nie auf die Idee kommen, irgendwie wie sagen sie, ja, Videospiele, hahaha. Weil das halt nicht offiziell von der ganzen Gesellschaft als wertvoll anerkannt ist.
Ja.
Aber du kannst ja halt aus, also überall, wo kluge Menschen Kunst schaffen, kannst du was rausziehen. Scheißegal, welches Medium das ist. Und zu manchem hat man halt einen Zugang und zu anderem nicht.
Aber jetzt erklären wir mal bitte in dem Zusammenhang mit dem Wissen im Hinterkopf. Habe ich neulich gerade ein Foto im Internet gesehen, bei Twitter oder Instagram oder so. Da hat irgendeine Reinigungsfachkraft, als sie das Museum, sie die Fachkraft, nicht die Frau, ne? Als sie irgendwie ein Museum gereinigt hat, lag da noch irgendwie so ein Stück Papier, was sie irgendwie vergessen hat mit aufzufegen oder so. Und dann gibt es wirklich Fotos von Leuten am nächsten Tag, die so ganz nah rangehen mit ihren Kameras und das fotografieren, weil sie denken, das wäre Kunst.
Ja, klar.
Das ist aber einfach nur Müll auf dem Boden gewesen.
Aber da, also, ob die das mit fotografieren, ist egal, aber Kunst ist ja nicht, dass das Objekt an sich, Kunst ist ganz viel Kontext.
Ja.
Und möglicherweise kannst du sogar durch die Betrachtung diesen Papierstücken Wert geben. Sogar wenn du die Story kennst. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass da irgendjemand das so gewoben hat, sondern Kunst ist so ein bisschen Diskurs, Kontext, Beschäftigung mit
Emotionen.
Ja, was auch immer das auslöst. Aber ein Papierstück an sich hat keinen künstlerischen Wert. Aber wenn du das Papierstück in einem bestimmten Kontext steckst.
In dem Fall im Museum auf dem Boden liegend, an einer Stelle, wo es nicht erwartet
und das
wird.
Lässt sich, aber das Interessante daran ist halt, es ist nicht beliebig reproduzierbar. Wenn jetzt an 200 Museum 200 Putzfrauen 200 Papiertücher liegen lassen, ist das nicht deswegen Kunst.
Du bist krass gleich auf Putzfrauen gegangen. Obwohl ich das gerade noch so schön.
Habe ich gar nicht gemerkt.
Hast du nicht gemerkt? Das
Reinigungsfachkraft oder so
was gesagt. Ja, genau.
Das ist doch viel diskriminierender, wenn man das irgendwie so umschwänzelt.
Das, was ich gesagt habe, ist diskriminierender. Reinigungsfachkraft als Putzfrau, bist du bescheuert? Überhaupt nicht.
Irgendwann hat irgendeiner dieser Künstler einfach mal angefangen, eine Kloschüssel oder einen Staubsauger als Kunstobjekt auszustellen.
Ja.
Das kannst du halt auch nur einmal machen. Weil es geht darum, wie ist die Kunstwelt beschaffen, was wird ausgestellt, worüber wird geredet und kannst du, wenn du ins Museum gehst und da steht ein Staubsauger Und dann kommen zwei Leute und gucken sich den an und reden darüber und kennen vielleicht den Kontext oder auch nicht und fangen an, darüber zu sprechen und darüber Ideen zu entwickeln, was daran interessant sein könnte. Wenn dann irgendwas da ist, dann funktioniert das. Und das Geile ist halt als Künstler, wenn du sozusagen checkst, da ist gerade eine Realität von Kunstrezeption und so und ich breche da rein mit einer neuen bahnbrechenden Idee. Es geht immer um den Kontext.
Aber du musst trotzdem zugeben, dass diese Geschichte, die ich erzählt habe mit dem Stück Papier, was auf dem Boden lag und die Leute dachten, ja, es wäre Kunst, das,
ja,
dass das eine gute Grundlage ist dafür,
zu sagen,
das ist alles Käse. Ja, und vor allem Künstler sind irgendwie keine richtigen Künstler.
Naja, es gibt halt auch, das ist halt eine große bunte Welt, das sind alles Menschen. Das heißt, natürlich gibt es auch Künstler, die dann irgendwie schon produzieren oder die versuchen, Erfolg zu haben in etwas, wo vielleicht gar wirklich nicht irgendwie was Cleveres dahinter steckt. Und das ist dann jedem Einzelnen zu überlassen. Das ist die große Aufgabe von den ganzen Kunstkritikern, das zu differenzieren und zu sagen, okay, nein, hier ist wirklich irgendwie gerade eine geile Idee und das ist aus den und den Gründen. Du musst es halt begründen können. Und am Ende ist es so, wenn etwas ausgestellt ist, und sei es nur ein Papiertuch in einem Museum und das erstmal irritiert, dann kann das,
ist das auch, Ziel erreicht.
Kann das auch geil sein. Und das ist ja kein Ziel, weil die Reinigungsfachkraft wollte ja das nicht. Ja. Es war sozusagen keine intendierte Action des Künstlers. Aber dadurch, dass es halt zufällig dann
landet
und die Leute dann überlegen, was könnte das bedeuten? Lass uns mal überlegen, warum liegt das hier? Und dann fangen sie an, sich Gedanken zu machen. Und es geht sozusagen nicht darum, objektiv zu sagen, Kunst ist geil, sondern es geht darum, in Menschen etwas auszulösen.
Ist dann die Reinigungsfachkraft in dem Kontext der Künstler,
würde die Künstlerin? Würde ich nicht sagen. Ich würde sogar eher sagen, der Mensch, der das Foto macht, ist vielleicht sogar eher der Künstler, der da was reinlegt.
Oder der das Foto von dem Menschen macht, der ein Foto davon macht.
Derjenige, der das bemerkt, der sozusagen daran einen Wert erkennt. Und,
ja,
und vielleicht kann man daraus geile Sachen sich überlegen und auf die da kommen, aber nein, der Künstler, die Reinigungsfachkraft ist auf jeden Fall nicht der Künstler, denn Kunst muss mit Absicht passieren.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass man Mensch nicht gendern kann? Der Mensch. Menschen.
Ja.
Geht nicht.
Frau ist auch ein Mensch, auch der Mensch.
Ja, aber Frau ist.
Das ist ja das genetische
Maskulinum. Ja,
bestimmt
bei Menschen sogar, krass.
Irgendwelche Gruppen an irgendwelchen Unis, die sich damit beschäftigen.
Okay, krass, ja, Kunst. Kurzer Exkurs zu den Beatles, damit käme ich auch ganz gut aus. John Lennon hat ja, wie man weiß, im Jahr 1966 Yoko Ono kennengelernt und zwar auf einer Kunstausstellung von Yoko Ono, auf der er privat zu Besuch war. Und diese Kunstausstellung von Yoko Ono begann mit einem Exponat, wo eine Trittleiter stand und keine Erklärung dazu. Und John Lennon ging da rein und ging auf diese Leiter und sah über sich an der Decke einen Zettel von der Decke hängen. Sehr, sehr, sehr klein, wo ganz, ganz klein was drauf geschrieben war. Und neben diesem Zettel hing eine Lupe,
ja,
die man brauchte, um diesen Zettel lesen zu können. Und er hat sich dann diese Lupe genommen und hat den Zettel sich durchgelesen. Da stand Yes. Und das war's. Und er hat mal scherzhaft, wie er so war, gesagt, wenn da No gestanden hätte, wäre er gegangen. Aber weil da jetzt stand, fand er das irgendwie ganz gut und bejahend. Und dadurch hat er dann Yoko Ono kennengelernt.
Ja.
Nur mal so, kurzer, ja, kurzer
Fun Fact. Die Geschichte kann ich noch nicht.
Das ist ein Fakt. So war es. Gesundheit wünsche ich dir, mein Freund. Gesundheit, Gesundheit. Dein Glas ist noch nicht ganz leer. Ich möchte trotzdem kurz eine China-Pause vorschlagen, dann kannst du dich ordentlich ausniesen.
Und danach, Kleine, ich würde gerne eigentlich ein bisschen mit Quatsch weitermachen, aber ich hätte tatsächlich auch noch zwei schwerwiegende politische Themen für den heutigen
Abend. Schwerwiegende?
Fragen, bei denen ich ins Straucheln gerate.
Bei denen du politisch ins Straucheln
gerate? Die Grenzen meiner Linksliberalität. Oh,
das klingt spannend, da habe ich richtig Bock drauf. Das, liebe Freunde und Podcast-Hörer, hört ihr gleich.
Also bleibt dran,
bleibt
über den ganzen China-Jingle.
Wenn der 3 Sekunden geht, wenn überhaupt. See you! Da sind wir wieder zurück nach unserer kleinen China-Trinken-Auffüll- und Pipi-Pause. Und eben schon angekündigt von Benny, jetzt wird es nochmal politisch. Endlich.
Endlich wird es politisch. Ich habe festgestellt, man hat ja so ein Selbstverständnis. Man ist auf der guten Seite der Geschichte. man ist gegen die Rassisten und Faschisten und man ist ein Linker und man ist ein Liberaler und man ist aufgeklärt und so. Und man ist eigentlich bei allen Sachen, nickt man immer so dazu. Und dann schreibt Jan Fleischhauer eine Kolumne dagegen und dann sagt man, nee, der Jan Fleischhauer ist ein Idiot und wir sind bei den Guten und so. Und ne, für. Und es gab jetzt zwei Debatten, bei denen ich festgestellt habe, es gibt irgendwie vielleicht auch doch bei mir eine Grenze, wo ich in dem allgemeinen linksliberalen Mainstream vielleicht dann nicht mehr mitgehe oder wo ich denke, so, was ist denn jetzt eigentlich los? Die eine Diskussion war die Diskussion um Halle Berrys Transgender-Rolle in einem Film. Hast du das mitbekommen?
Habe ich nicht mitbekommen.
Kennst du das Stichwort Cultural Appropriation? Kulturelle Aneignung?
Nein.
Kulturelle Aneignung ist ein Phänomen, das beschreibt, dass sich Menschen einer bestimmten Nicht-Gruppe kulturelle Dinge aneignen von einer anderen Gruppe und das ist problematisch, weil sie dadurch entwerten, übernehmen und so weiter. Mhm. Das gibt es vor allen Dingen im Bereich in den USA, im Bereich zwischen Schwarzen und Weißen. Da gibt es diese schöne South Park-Folge, wo Chefkoch, als er noch cool war, irgendwie erklärt, dass die Weißen erst, dann haben die Schwarzen die und die Sachen gesagt, dann haben die Weißen das auch übernommen und so
weiter. Ja, das ist das mit Randy Marsh, der beim Glücksrad ist. People who annoy you. Und dann steht da N frei GGER. Und er überlegt so, I don't know if I can say that. Am I allowed to say that? It's nigger. Die richtige Antwort war Nagger, also Nörgler. Und dann war nur noch der Nigger-Guy und alle haben noch gerufen, ey, da ist der Nigger-Guy. Und dann war
das ist eine andere Folge, glaube ich, tatsächlich. Also ist egal. Cultural Appropriation ist eben, wenn man sich Dinge, die eigentlich einer Subkultur zugehörig sind, zu eigen machen und sie dadurch eben entwerten. Mhm. Und das ist tatsächlich häufig ein Problem. Das kann ich auch voll verstehen, dass das ein problematisches Phänomen ist. Es geht gerade darum, wenn irgendwie gesagt wird, die fetten weißen Hollywood-Bonzen drehen jetzt einen Film und drehen jetzt irgendwie den Film aus der Sicht des armen schwarzen Harlem-Guys. Aber es ist halt überhaupt niemals in der ganzen Story ist irgendjemand befragt worden, der da irgendwie lebt, sondern die haben das einfach und verzerren dadurch auch die Perspektive total und machen das zu so einer romantischen Komödie und eigentlich ist es halt was ganz anderes und da fühlst du dich als Kultur halt zurecht verarscht und nicht gewürdigt. Und wenn das dann sozusagen der Mainstream erfährt, so ist das also und es ist irgendwie alles durch drei Verzerrerspüler gewurstet, dann nicht. Jetzt gab es aber die große Diskussion, dass Halle Berry eine Rolle angeboten bekommen hat, eine Transgender-Frau zu spielen. Mhm. Und sie annehmen wollte, dann gab es einen riesen Shitstorm, das sei Cultural Appropriation. Und das dürfe nur ein echter Transgender-Schauspieler spielen. Die haben sowieso viel zu wenig Rollen in Hollywood. Und Halle Berry hat sich total entschuldigt und hat das Angebot abgelehnt und so weiter und so fort. Und da habe ich aber irgendwie gedacht, ist das nicht das, worum es bei Schauspielerei geht? Sind Schauspieler nicht Leute, die sich in andere Leute reinversetzen und das ist die große Kunst? Ja. Und muss jede Frau von der Frau gespielt werden und muss jeder, darf Tom Hanks Forrest Gump spielen?
Obwohl er nicht minder bemittelt ist. Ja,
schön. Muss das, und das ist so, wo ich denke, wie die Diskussion verlief, war halt so, wie die klassische Diskussion verlief, wo ich normalerweise immer ganz klar auf der Seite stehe.
Ja, okay.
Und hier habe ich jetzt gedacht, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Halle Berry diese Rolle spielt, solange das eben kein Highschool-Musical wird, wo irgendwie das überhaupt nicht berücksichtigt wird, sondern du kannst ja in den ganzen kreativen Prozess Leute einbeziehen und sie als Schauspielerin muss sich natürlich auch damit auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich und so weiter. Aber du brauchst doch keine Transgender-Person, um eine Transgender-Person zu spielen. Natürlich kannst du sagen, wäre nett, wenn die in Hollywood insgesamt besser berücksichtigt werden. Vielleicht werden die zu häufig abgelehnt. Alles okay für alle möglichen Rollen. Aber das geht mir einen Schritt zu weit.
Nee, ja, okay. Ich kann beide Seiten verstehen. Man könnte auch argumentieren, die Menschen, die sich für Transgender-Rechte stark machen, könnten sich ja auch irgendwie darüber freuen, dass eine Schauspielerin wie Halle Berry dem dann ja auch viel Aufmerksamkeit bringt, diesem Thema, dass da mehr Leute drüber reden und mehr Leute sich damit auseinandersetzen und damit konfrontiert werden. Aber ich kann es halt schon verstehen, dass man irgendwie sagt, ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Richtung, so Blackfacing. Man
hat genau. Bei Blackfacing ist auch Cultural Appropriation.
Genau, und ich muss sagen, so diesen ganz großen Shitstorm, den Blackfacing immer mit sich bringt, kann ich auch nur bedingt nachvollziehen. Also zumindest mich triggert das nicht.
Ja.
Wobei ich natürlich jedem zugestehe, sich davon beleidigt zu fühlen, dass da kann ich mich einfach nicht reinversetzen. Aber ich kann das insofern nachvollziehen, tatsächlich dieses Argument, es gibt genügend auch Transgender-Schauspieler und Schauspielerinnen, die das genauso gut darstellen könnten. Und wenn man nun unbedingt einen Hollywood-Namen wie Halle Berry drin haben möchte, muss sie ja keine Transgender spielen, sondern man kann eine dafür casten. Ich weiß, dass Orange is the New Black sehr doll gelobt wurde, weil da gibt es eine Transgender-Charakterin, die auch entsprechend von einer Transgender-Frau dargestellt wurde. Und das ist ja nun tatsächlich immer noch die absolute Ausnahme. Und
aber ich würde eigentlich denken, gerade bei Schauspielerei wäre es doch cool, wenn Transgender-Schauspieler auch nicht Transgender-Rollen annehmen können.
Ja, aber ich glaube, dass das wäre auch total möglich und machbar, ohne dass es da irgendwie einen Shitstorm gibt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die irgendwie sich in dieser Community engagieren, sagen, dass wenn es schon irgendwie einen großen Hollywood-Film geben soll, wo es jemanden gibt, der eben halt das darstellen soll, wäre es ja nun eine riesengroße Chance, mal Leute wirklich dafür zu casten, die irgendwie auch die emotionale Bandbreite dafür noch besser spielen können als eine Halle Berry.
Weiß ich nicht. Also ich weiß noch nicht mal, ob die das besser spielen können.
Weiß ich auch nicht.
Halle Berry einfach eine super Schauspielerin. Weiß ich jetzt auch nicht, ob man das sagen kann. Aber grundsätzlich finde ich das an der falschen Stelle. Also, und ich frage mich sozusagen, wo ist eigentlich meine Grenze? Denn was mich ein wunderbares Beispiel für Cultural Appropriation, das mich persönlich damals schon sehr gestört hat, ist 2006, versetze dich zurück in die Zeit, als die WM in Südafrika stattfand. Mhm. Und wer hat den WM-Song aus Afrika, zum ersten Mal eine WM in Afrika, und wer singt den WM-Song? Fucking Shakira. Und macht Waka Waka, it's time for Africa. Wo ich dachte, es gibt so viele geile afrikanische Künstler. Warum habt ihr nicht einfach einen afrikanischen Künstler die Gelegenheit gegeben, den Kontinent zu repräsentieren?
Aber eigentlich, das Argument zieht doch genauso eigentlich bei der Halle Berry-Geschichte.
Finde ich, ich weiß nicht, ob ich da einen Unterschied mache wegen der Schauspielerei. Aber ich finde, das ist halt an der Stelle deplatziert, weil es so viele Beispiele von großartigen Schauspielern, und das ist halt immanent bei Schauspielerei, dass du dich in andere Figuren hineinversetzt. Ja. Johnny Depp spielt Gilbert Grape. Tom Hanks spielt Forrest Gump. Das ist halt genau das.
Hat nicht Leonardo DiCaprio Gilbert
Grape gespielt? Richtig. Ja, richtig. Johnny Depp, hast recht.
Der hat auch mitgespielt, aber Gilbert Grape war, glaube ich, die Figur von Leonardo DiCaprio.
Ja. Das ist einfach so, wo ich denke, vielleicht dreht ihr es da ein Stück zu weit.
Ich weiß nicht, ob es zu. Ich glaube ja, dass positive gesellschaftliche Veränderungen immer auf einem zu weit drehen zurückzuführen sind. Ausnahmslos.
Da haben wir gerade über Idealismus gesprochen.
Genau.
Wo ich dir auch total zustimme.
Genau. Und ich glaube, deswegen ist es angemessen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch das Ziel der Bewegung ist, zu sagen, okay, dann wollen wir nicht, dass Halle Berry einfach von vornherein sagt, wir machen es nicht und vielleicht findet das Projekt nicht statt. Ich glaube nicht, dass es das Ziel ist. Aber darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es vielleicht der bessere Weg wäre und der authentischere Weg wäre und man damit eine Chance verstreichen lässt, eben halt eine Transgender-Schauspielerin zu pushen und in eine solche Position zu bringen, das kann ich schon nachvollziehen.
Ich sympathisiere, wie gesagt, ich bin ja von meiner gesamten politischen Einstellung total auf dieser Seite zu sagen, es braucht diese Öffnung. Aber wenn du das, irgendwo ist halt für mich eine Grenze, wo ich sage, ich möchte aber auch keine Gesellschaft, in der ganz viele Sachen nicht mehr möglich sind aufgrund so einer Empörungskultur. und vielleicht sogar ein tolles, ich weiß viel zu wenig über den Film, aber vielleicht ein wirklich wichtiger, toller Film zum Thema Transgender am Ende irgendwie sogar verunmöglicht wird, weil halt Halle Berry mit ihrem Namen einfach das Funding ermöglicht oder keine Ahnung was.
Aber wenn das jetzt vielleicht bedeutet für alle zukünftigen Transgender-themenzentrierte Filme, dass das gar nicht, dass da einfach von vornherein geguckt wird, wer kann das realistisch darstellen, weil er oder sie...
Nee, machen die Filme einfach nicht mehr.
Ja, das glaube ich nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil da, glaube ich, der Bedarf groß ist. Ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich würde mich jetzt auch nicht so
deutlich... Du merkst, mein Punkt ist ja eigentlich nur, irgendwo gibt es sozusagen eine Linie, wo ich in Zweifeln komme.
Ja.
Und das Gleiche, und da komme ich zu einem etwas heitereren Thema, gilt für die wahnsinnig hochkochende Diskussion um Otto der Film.
Geil.
Anlässlich des 30. Jubiläums von Otto der Film soll das überall in die Streamingdienste aufgenommen werden. Und im Otto der Film gibt es eine Szene. Otto der Film ist nachweislich eigentlich der einzig wirklich gute Otto-Film. Mhm. Die danach sind von okay bis schrecklich.
Das stimmt teilweise.
So, es gibt ja noch Otto der Außerfriesische. Da gibt es ja Außerfriesische, der ist ein bisschen besser.
Der ist super.
Und dann gibt es noch Otto der Liebesfilm, der ist eine Katastrophe.
Der ist fürchterlich.
Und dann gibt es noch Otto der Katastrophenfilm, den ich gar nicht kenne, von 2000, der muss ganz schrecklich sein.
Das glaube ich auch.
Und in Otto der Film, der wirklich ein großer Klassiker des deutschen Kinos ist und glaube ich auch wirklich immer noch lustig ist.
Und bis Schuh des Manitou kam, viele Jahre der erfolgreichste deutsche Kinofilm.
So, der soll jetzt eben in die ganzen Streaming-Kanäle wegen des 30. Jubiläums genommen werden und es gibt eine hitzige Debatte über eine bestimmte Szene. Ausgebrochen, bei der Otto Geld braucht, um sich, das ist immer der Film, mit dem ich hatte, da waren sie wieder meine drei Probleme und er braucht irgendwie eine Fliege oder einen Anzug oder so und um das Geld zu bekommen, spricht er einen Schwarzen auf der Straße an.
Dargestellt von den Kämmerer.
Günter
Kaufmann, danke.
Der hat ganz viel gespielt im deutschen Fernsehen.
Der war, glaube ich, auch im Dschungelcamp.
Und der ist inzwischen tot, übrigens. Und Otto dient diesen Schwarzen einer Rentnerin als Sklaven an, weil er sagt, hier in 2 Tagen ist der Sklavenhandel in Deutschland verboten, das ist ihre letzte Chance zuzuschlagen, ich lasse ihn den erstmal zur Ansicht hier, verkleidet sich, kommt wieder und sagt, hier ist der denn eigentlich angemeldet, das kostet aber Geld, wenn er nicht angemeldet ist und jetzt so kommt er an das Geld und
nennt ihn Bimbo.
So, und er nennt ihn Bimbo und er nennt ihn nicht, also genau, er sagt, der Name sei Bimbo und vorher auf der Straße spricht er ihn an mit Du Neger.
Ja.
Und jetzt halt wird halt gesagt, das ist doch rassistisch. Und ich habe mir die Szene angeguckt.
Ich auch.
Habe festgestellt, ich finde den Film und die Szene immer noch sehr lustig. Aber in der Tat ist sie rassistisch.
Super rassistisch.
Aber das Merkwürdige für mich ist, der ganze Teil mit der alten Frau ist aus meiner Sicht hochgradig antirassistisch. Weil die ganze Szene so aufgebaut ist, wie Otto zeigt im Prinzip diese arglose Frau, wo man so eine Mutti, die sozusagen das nicht hinterfragt und wenn die Autorität vom Staat kommt und sagt so und hier und übrigens Sklavenhandel so und morgen verboten, dass sie das alles schluckt und nicht hinterfragt und das finde ich einen super klugen, guten politischen Beitrag zum Thema Rassismus, der in der Zeit auch noch viel wichtiger war. Was mich jetzt aber fuchsig macht, ist die gesamte erste Szene. Denn eigentlich müsste Otto nur zu dem Typen gehen und auf Augenhöhe mit ihm reden und sagen, pass mal auf, ich brauche Geld, willst du mir helfen und so weiter.
Ja.
Dann das durchziehen und das wäre perfekt.
Ja.
Leider sagt er zu ihm, du Neger, und zeigt ihm seine schwarzen, schmutzigen Füße und sagt, ich auch Neger, und spricht mit ihm wie mit einem Affen.
Ja.
Und das ruiniert alles.
Ja.
Und jetzt wäre es ein einfaches für die Autoren gewesen zu sagen, ja, damals andere Zeit, war noch nicht so ein Thema, aber völlig richtig, hätte man anders darstellen müssen, würden wir heute auch anders machen. Trotzdem war die Intention eigentlich antirassistisch. Aber, und der Typ, der das geschrieben hat, der Autor, ist halt einer der Titanic-Gründer und jetzt nicht verdächtig, irgendwo im rechten Spektrum zu sein. Der hat auf Nachfragen gesagt in dem Interview, was soll denn das alles? Hier wird alles verboten und noch mehr verboten und bla bla bla. Und hat sich damit mit dieser Reaktion darauf aus meiner Sicht mega ins Ausgeschossen.
Die Reaktion habe ich nicht gelesen.
Deswegen bin ich bei dem Fall, bin ich jetzt auch eher gespalten, weil ich das schon finde, das muss man benennen können und man muss das dagegen stellen können und auch einfach genau so sagen können, dass dieser Teil falsch ist, aber dass die Intention eigentlich eine völlig offensichtlich satirisch-antirassistische Haltung war. Und damit wäre alles gerettet, aber jetzt stattdessen hast du jetzt eine völlig überheizte Diskussion wieder, in diesem ganzen Black Lives Matter Kontext auch noch. Und das stört mich. Du könntest einfach so leicht diese Dinge historisch einordnen, kommentieren, trotzdem zeigen, immer noch lustig finden. Und alles wäre gut.
Ja, du hast völlig recht. Also diese ganze Szene wäre ganz, ganz doll anders, wenn der erste Kontakt zwischen Otto und Günter Kaufmann ein anderer wäre.
Ja.
Aber ich...
Er läuft halt auch mit so einer Boombox darum. Also das ist schon...
Ja. Ich kann die ganze Aufregung wirklich sehr gut nachvollziehen. Sehr, sehr gut. Aber wenn man das nochmal ein bisschen weiter spinnt, in alten Kinderbüchern, Ottfried Preußler und so, da wird ja auch immer und immer wieder das Wort Neger zum Beispiel benutzt.
Das war damals einfach das Wort für Schwarze.
Genau, ohne dass das eine negative Konnotation hatte. Und was
eine negative.
Und du hast gesagt, du möchtest gern albern werden, aber auch politisch. Wir haben jetzt beides unter einem Hut bekommen. Wir
haben alles
im Wir sind Podcast-Meister. eine negative Konnotation. Aber man will und darf und sollte ja trotzdem diese Werke ihrer Zeit deswegen nicht irgendwie zensieren oder umschreiben oder so, würde ich jetzt persönlich sagen.
Und ich finde, das ist auch gar kein Problem. Die Kommentierung ist doch so ein schönes Mittel.
Ja, und unabhängig davon... Man kann ja auch Leute, also Werke aus ihrer Zeit nicht herausnehmen und dann mit heutigen Maßstäben bewerten.
Nein, aber du kannst sie aus heutiger Sicht kommentieren, du kannst sie bewerten, du kannst sie einordnen, du kannst auch erklären, warum das damals so war. Und darüber kannst du sogar eine antirassistische Haltung auch noch mehr verstärken und transportieren. Deswegen würde ich sagen, stell das Ding auf Netflix und wenn du das gucken willst, mach am Anfang einen 3-minütigen Kommentar von irgendeinem Redakteur, der darüber was sagt.
Ja.
Und super.
Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, lasst es sein, zensiert das oder schneidet das raus oder sonst irgendwas in der Richtung.
Das ist jetzt auch beim Bismarck-Denkmal in Hamburg. Es werden ja gerade weltweit Statuen gefällt und ich finde, manche Statuen darf man auch einfach fällen, wenn das einfach und wirklich
muss man
unzweifelhaft so. Und Bismarck ist halt eine etwas ambivalentere Figur, weil der auch einfach zweifellos viele Verdienste hat.
Das Wasser.
Und bei Bismarck musst du einfach wirklich, würde ich auch sagen, lass den Bismarck einfach stehen. Und da hat in Hamburg ist gerade eine große Diskussion und da hat der Kultursenator, finde ich, sehr klug gehandelt, hat gesagt, ja, es war eine Ausstellung unten drin geplant, aber das ist eigentlich zu wenig in der heutigen Zeit und man braucht mehr Gegenkultur und Darstellung, aber lass uns das auch einfach lass uns das einfach darstellen, anstatt es einfach wegzuhauen. Ja. Dann lernt man auch einfach viel weniger draus. Und das finde ich viel spannender. Und klar, bei irgendwelchen Sklavenhändlern, und da haben ja nun die USA und Großbritannien noch wesentlich mehr an Statuen rumstehen, die kannst du wirklich einfach wegreißen. Das finde ich auch, dass du den Wegriss völlig in Ordnung.
Das ist ein bisschen wie, ich habe gerade eine Folge von Zeitverbrechen gehört, Podcast. Sehr guter Podcast, wenn man so auf True Crime und sowas
steht. Ach so, von der Zeit.
Von der Zeit, genau.
Ja.
Mit Andreas Sendka und Sabine... Rüttger, glaube ich. Sabine Rüttger, heißt sie Rüttger? Ist auch egal. Abgefahrene Frau mit rot gefärbten Haaren. Die ist aber auch ziemlich cool. Und da haben sie eine Folge gebracht über einen Kunstfälscher. Und da haben sie, wie sich das für Journalisten gehört, das auch so generell mal so ein bisschen mit Zahlen und Statistiken eingeordnet, was so Kunstfälscher eigentlich so ausmachen in der ganzen Kunstszene. Und da haben sie gesagt, dass Experten vermuten, dass so auf Kunstauktion, wo ja auch richtig viel Geld über den Tisch geht, so rund 30% Fälschung sind, was ja ein enormer Wert ist, wo man ja auch von ausgehen kann, dass auch viele Museen viele Museen wahrscheinlich einfach Kunstfälschung ausstellen, ohne es zu wissen, weil die so gut gefälscht wurden, dass selbst Experten es nicht erkennen konnten. Und da hat dann Andreas Sendka auch erzählt, dass es Museen gibt, die Kunstwerke jahrelang ausgestellt haben, die sich erst nach vielen Jahren dann als Fälschung herausgestellt haben. die das dann aber, so sagte er, gute Museen machen das dann, dass sie diese Werke weiterhin ausstellen, das dann aber einordnen und kommentieren und sagen, das ist die Geschichte dahinter. Ja. So sind wir
da dazu gekommen. Da kommen wir wieder zu dem Putzfrauentum. In dem Moment ist es ja auch wieder eine Story. In dem Moment ist es vielleicht sogar auch eine Art von Kunst,
genau, und
einen interessanten Aspekt,
genau,
der es wert ist, ausgestellt zu werden. Es ist ja irrsinnig, dass du denkst, es hat einen irgendeinen objektiven Wert, weil Van Gogh das gemalt hat, und keinen Wert, weil... kennst du die Netflix-Doku über Beltracchi?
Um den Mann ging es da.
Das ist so geil.
Genau,
wenn du das interessant findest, guck dir auf Netflix mal. Ich weiß nicht, wie die heißt. Wie heißt die Doku? Beltracchi, die Kunst der Fälschung.
Genau um den
Mann ging es da. Die ist eine ganze Dokumentation über diesen Typen. Super interessant. Er ist selber merkwürdig. Als Person vielleicht, aber die Doku ist sehr...
Großes Ego, hat Andrea Sandka gesagt.
Ja, aber ich weiß nicht, macht das so ein bisschen casual nebenbei. Mir hat das gut gefallen. Ich bin da ganz komplett dran geblieben. Das war ganz, ganz spannend, weil der macht es nämlich so, der guckt sich das Werk eines Malers an und sucht sozusagen die Archäopterixe, also so ein bisschen die...
Ja, genau.
Die Werke, die vielleicht fehlen könnten, die vielleicht verloren sein könnten, und das ist halt auch, hat auch einen Wert, was der macht. Also erstens technisch ist er einfach genial.
Ja.
Und zweitens macht er sich halt auch Gedanken darüber, was könnte sozusagen ein Werk sein, was so eine Brücke schlägt.
Und 40 Jahre lang hat er im Verborgenen gemalt und das immer als fremde Kunst verkauft und konnte irgendwie nie sagen, ich war das eigentlich.
Und hat einfach die heftigste Villa sich dann gebaut mit krassen Poolen und alles.
Genau.
Und toll. An dieser Stelle Shoutout, auch wenn wir schon den Podcast loben, an den Twitter-Account von Verrückte Geschichte.
Kenne ich,
Er ist nämlich ein Freund von mir, der das macht.
Ach, wirklich?
Ja. Und ganz toller Mensch. Und der...
Erzähl mal kurz, was Verrückte Geschichte für ein
Twitter-Account ist. Verrückte Geschichte ist ein Twitter-Account, der, ich glaube, immer tagesaktuell, also sozusagen heute vor Jahren, ist Folgendes passiert. Und macht dann immer irgendwelche skurrilen Sachen aus der Geschichte, arbeitet er hoch, die sozusagen auf eine Insta-Kachel passen. Ja, ich sehe die Ausschläge. Und das ist immer sehr amüsant, aber auch manchmal sehr erhellend. Er hat mal irgendwie eine Nummer über Alexander Gauland gebracht, dass heute vor so und so vielen Jahren sind Leute von da und da nach da und da geflüchtet und haben ein Heim gefunden in einem neuen Land. Das waren übrigens die Eltern von Alexander Gauland. So oder einfach nur irgendwelche ganz, ganz merkwürdigen, schrulligen Sachen, die er aus der Geschichte, weil er Historiker ist und mega Ahnung hat und ein super kluger, witziger Mensch ist. Schöne Grüße an dich, falls du uns zuhörst.
Wusste ich gar nicht. Aber wenn er uns hört...
Hast du kennengelernt mal, glaube ich.
Das gibt's doch gar nicht. Wenn du uns hörst, lieber Mensch hinter Verrückte Geschichte, twitter doch mal zu unserem Podcast. Du hast eine fette Reichweite.
Er hat echt eine fette Reichweite, völlig zu Recht.
Zu Recht, absolut. Nische. Das ist ein geiler Account.
Der macht nämlich, glaube ich, auch einen Podcast. Er schreibt auch, glaube ich, gerade ein Buch über die Geschichte der Autobahn in Deutschland und... hat für Geo-Epoche gearbeitet oder arbeitet jetzt für Geo-Epoche und so weiter oder PM-History und so. Starker Typ.
Starker Typ.
Also Verrückte Geschichte auf Twitter, Shoutout geht raus an diesen Account. Beltracchi, die Kunst der Fälschung, ist eine geile Netflix-Doku und ich wollte dir nochmal erzählen, dass ich finde, dass das Aufpumpen von Reifen und das Zähneputzen
mit
Bürsten.
Ja, ja.
Sich beides anfühlen. Jetzt kommen wir wieder zu unserem klassischen Themen des Podcasts. Wie Anachronismen. Ich habe manchmal das Gefühl, das sind Sachen, wo ich mir auch vorstellen könnte, das hat meine Oma hat sich noch mit so einer Bürste die Zähne geschrubbt und die muss noch mit einer Luftpumpe immer ihr Fahrrad aufpumpen. Das sind Dinge, die unsere Zivilisation eigentlich erledigt haben müsste.
Das kann ich sagen. Ja, auch. Durch elektrische Zahnbürsten und elektrische
Luftpumpen. Nee, aber auch Luftpumpen. Das, elektrische Zahnbürsten, elektrische Luftpumpen.
Naja, doch.
Ja, an Tankstellen meinst du diese, ja, aber trotzdem, dass du überhaupt mit Luft in Reifen fahren musst und dass du die erneuern musst und dass die das nicht halten.
Moment, du beschwerst dich gerade darüber, dass es noch nichts, keine Fortentwicklung von Luft gibt?
Ja, von Luft in Reifen. Was ist das für ein scheiß Konzept, die weicht weg. Es kann doch nicht sein, dass ich ständig mein Fahrrad aufpumpen muss.
Das erinnert mich an eine Donald Duck-Geschichte, die ich mal im Mickey Mouse Magazin gelesen habe, wo so eine verkehrte Welt war, wo die Straßen aus Gummi waren, die Reifen aus Asphalt.
Das ist geil.
Das ist ganz geil, aber das war jetzt auch nicht unbedingt zukunftsträchtig.
Nee, finde ich auch. Aber kannst du es nicht verstehen, dass es irgendwie wirklich so eine Sache aus früher?
Nein, das kann ich, in dem Fall kann ich es nicht verstehen, weil ich finde, das ist einfach, es gibt Dinge, die sind einfach von vornherein so genial gedacht.
Nee, das ist nämlich nicht genial.
Was ist denn mit einem Reifen oder einem Rad?
Der Reifen ist super fehleranfällig, weil ständig kann da irgendwas reingehen und dann ist da ein Loch drin. Das ist so kacke. Und dass ich das Ding ständig aufpumpen muss, weil die Luft entweicht, die ich da reinpuste.
Ja, dann musst du dir mal hochwertige Reifen und Mäntel kaufen.
Ich mache immer die geile, aber jetzt habe ich gerade gelernt, es ist wohl so, manchmal ist der Schlauch kaputt und dann tauschen die den Schlauch aus, aber im Mantel ist doch das, was den Schlauch kaputt gemacht hat. Das lassen die drin, die Spacken.
Ja.
Spacken darf man sagen, ne?
Weiß ich nicht, wahrscheinlich.
Was heißt eigentlich Spacken? Spasti darf man nicht sagen, weil das ist Behinderten diskriminieren, aber Spacken darf man, glaube ich, sagen.
Wahrscheinlich.
Also die scheiß Spacken im Fahrradhändlergeschäft machen mir da neuen Schlauch rauf, packen den alten Mantel drauf, da ist aber immer noch irgendwie eine Scherbe oder ein Nagel oder was weiß ich, ein halbes Messer von dem Arschloch, der mir das zerschlitzt da drin. Und dann bohrt das im Laufe der nächsten Woche wieder ein neues Loch in den neuen Schlauch.
Haben die keinen guten Job gemacht?
Gar keinen guten Job. Aber ich musste wochenlang drauf warten, weil wegen Corona alle scheiß Leute Fahrrad fahren.
Aber man muss auch mal sagen, dass Reifen reparieren...
Kann man auch selber machen.
Kann man wirklich selber machen.
Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen gehe ich zu meiner freundlichen Werkstatt und lass das machen. Weil ich denke, die checken das auf jeden Fall, dass im Mantel nicht noch ein halber Dolch drin steckt. Aber nein, sie verkacken es und ich muss jetzt schon wieder irgendwie humpeln mit meinem scheiß Fahrrad.
Ja, ich hasse es. Das ist blöd.
Und warum ist da überhaupt Luft drin? Warum ist da nicht irgendein einfach ein Rad, das einfach sich dreht und massiv ist und voll gut funktioniert, aber trotzdem leicht ist, aus irgendeinem geilen Kunststoff?
Ja, weil es diesen Kunststoff nicht gibt, ganz einfach.
Das kann doch nicht sein. Da muss doch die Menschheit weiter sein. Wir haben 2020 und Zähneputzen genauso mit Borsten, schrubbe ich mir mechanisch die Scheiße da weg, dann muss ich doch einfach einmal so mit Zzzz fertig.
Never change a winning team.
Nee, das ist nicht winning. Das ist mega tedious und nervig. Nein, jeden Morgen und jeden Abend muss ich mir die Kacke schrubben.
Es ist super winning, weil wenn du überlegst, was du da für einen Effekt von hast, dass du mit Glück 80 Jahre lang deine Zähne behalten kannst.
Früher kannst du auch sagen, wir haben eine Waschmaschine erfunden. Du kannst auch sagen, hat doch gut geklappt, dass ich die Wäsche
irgendwie
am Reißbrett oder wie das heißt, Evolution da am Waschbrett.
Manchmal ist ja auch so eine Technik-Evolution am Ende angelangt.
Doch nicht bei der Zahnbürste.
Offensichtlich ja schon.
Mit so kleinen...
Es gibt Ultraschall-Zahnbürsten, Alter.
Es gibt jetzt eine Werbung, ja, mit so Sonic Care.
Ja, genau.
Das ist aber nicht so, dass die mit Schall das bürsten, sondern die werden irgendwie mit Schall schneller gemacht. Oder es sind am Ende immer noch Borsten, die dir die Scheiße von den Zähnen schrubben. Und jetzt habe ich irgend so eine YouTube-Werbung gesehen, dass es irgend so ein Ding gibt, was du dir so reinhörst, die Revolution der Zahntechnik. Weiß ich nicht, vielleicht ist das das, was ich suche, aber die Menschheit hat verdammt nochmal viel zu lange gebraucht. Um das zu erfinden. Es ist doch wirklich so, du denkst irgendwie ja früher, mein Opa oder mein Uropa, wie die sich gewaschen haben und was die alles für Sachen auf sich nehmen mussten. Und ich muss immer noch meinen Reifen aufpumpen und immer noch...
Aber genauso oft sagt man ja auch, das hat bei Oma und Opa schon gut funktioniert. Und das ist irgendwie so ein
althergebrachtes
Hausmittel.
Nie sag
aber
ich das.
Die Gesellschaft sagt das.
Ja, manchmal funktioniert das, denn dann machst du Wadenwickel oder so eine Scheiße, okay. Ja. Oder legst dir eine Zwiebel auf den Wespenstich, okay. Aber ich will nicht jeden Tag und alle 4 Wochen damit konfrontiert
sein. Du hast aber keinen Bock, die Zähne zu putzen.
Ich hasse das. Das ist so ein Nervscheiß. Wirklich, wenn ich einfach abends einmal irgend so eine Schallscheiße oder irgendeine chemische Flüssigkeit einmal gurgeln raus, fertig.
Ja, Chemie könnte das vielleicht lösen. Aber das ist halt hochkomplex, ne? Weil es muss eine chemische Zusammensetzung sein, die Mundbakterien tötet, außer die gut sind. Es gibt auch viele gute Bakterien.
Aber was ist das überhaupt für eine Entwicklung der Evolution? Warum sind wir ausgestattet mit einem Gebiss, das so viel Pflege bedarf?
Das ist eine gute Frage.
Weil es sonst so wehtut oder ausfällt und wir brauchen die Scheißzähne.
Gute Frage.
Ich habe gerade gelernt, es gibt Dinos, denen wachsen im Laufe ihres Lebens 10.000 Zähne, weil die ständig ihr Gebiss verlieren und erneuern. Das wäre mal eine Maßnahme. Einfach abends nach dem Abendbrot die Zähne rausspucken, morgens sind die neuen da.
Ja. Kannst du ja mal vorschlagen bei Charles Darwin.
Ja. Bei Gott.
Übrigens, ganz kurzer Callback zu, keine Ahnung, vor 3 Folgen oder so. Die Beagle, von der ich behauptet habe, da wäre Columbus drauf rumgeschippert, ist das Schiff von Charles Darwin gewesen.
Ah.
Damit ist er Richtung Galapagos. Santa Maria.
Ah ja.
Kolumbus fuhr auf der Santa Maria und Charles Darwin auf der
Was für ein Landsmann war er?
War, wie ich vermutet habe, Italiener.
Und ist aber tatsächlich beim italienischen König abgeblitzt und beim spanischen König.
Das habe ich jetzt nicht nochmal verifiziert, aber da bin ich mir ziemlich sicher.
Aus dem Heimathafen Genua im Namen des spanischer Flagge als Italiener losgefahren.
Ja. Italiener und hat die Kartoffel die ganze Zeit. Was ich mit der Kartoffel gemacht habe, weiß ich nicht. Aber so, das habe ich mittlerweile recherchiert und herausgefunden.
Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen.
Ja, lass uns das doch tun. Ist doch erst 4 vor 12. In 4 Minuten kommt unsere neue Folge. Alles über Lutz.
Ja.
Sehr gut. Ich habe auch noch... Ach nee, das kann ich jetzt nicht anfangen.
Wir können auch überlegen, ob wir jetzt sagen, das ist einfach eine schöne Special-Folge gewesen. Die brechen wir jetzt ab. Und jetzt nehmen wir noch eine knackige, einstündige Folge auf.
Bist du verrückt? Du wirst doch morgen früh raus. Du musst doch morgen früh raus. Darüber diskutieren wir jetzt nicht. Wir machen jetzt einmal noch 10, 15, 20 Minuten... Und dann gucken wir, ob wir das als Special-Folge machen.
Aber wir haben ja noch Zeit.
Blaseplatz gleich.
Also nicht meine echte Blase, aber...
Ich möchte ganz kurz, pass auf, jeder hat noch ein Thema.
War es nur eins?
Jeder hat noch ein Thema.
Weißt du, wie viel ich hier habe?
Ja, hallo, es läuft uns doch nicht weg. Jetzt entspann dich mal.
Ich kann mich nicht entspannen.
Ich möchte dir jetzt Folgendes sagen. Ich habe vieles Politische noch, aber das lassen wir jetzt. Ich habe was Musikalisches.
Okay.
Und zwar...
Wir machen jeder noch zwei Sachen, okay?
Jeder noch zwei Sachen, okay. Ich fange an mit meiner ersten Sache. Nummer eins.
Ja.
Versuche bitte mir Popmusik zu definieren. Was klassifiziert Popmusik als Popmusik?
Einfache Struktur. Schnell erkennbar, schnell erlernbar, schnell wiedererkennbar. Wiederholende Muster und in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem das, was insgesamt geboten wird, auch schon schnell wiedererkannt wird. Also einen hohen Wiedererkennungswert, instant aufgrund von Intertextualität. Mhm. Das ist ein Werk, das in einem Kontext steht von vielen anderen Werken, die so ähnlich sind.
Mhm.
Und in sich auch sehr, sehr schnell, leicht erlernbare, vertraute Struktur, die mit Wiederholung arbeitet. Ich habe gerade einen schönen Begriff gelesen. Legitimierung durch Wiederholung.
Mhm. Das heißt, Bohemian Rhapsody ist keine Popmusik.
Richtig.
Ist We Are the Champions Popmusik?
Ja, ich würde sagen, We Are the Champions ist Stadionrock und Stadionrock ist Popmusik.
Also bei dir ist die Definition von Popmusik wirklich ganz analytisch auf Struktur aufgebaut, auf Wiederholung aufgebaut und auf ähnliche Muster.
Und Einfachheit.
Und Einfachheit aufgebaut.
Also einfache Harmonien, nicht irgendwie krasse, komische Ausbrüche in die, wie heißt denn das? Tonika, Subdominant, Dominante. Es muss sehr viel um die Tonika, die Subdominante und die Dominante sich drehen. Wie heißen die anderen? Keiner kennt sie, weil es nicht Pop ist.
Terz.
Nein, Terz ist ein anderer Bereich. Terz ist Sekunde und Quarte und Quinte und so. Aber Subdominante, Tonika,
Terz
Dominante
nicht,
sind die...
Terz ist nicht Quinte, Terz ist Terz. Und dann
ja, aber kommt Terz, die Quinte. Terz ist in einem Bereich von Quinte, Quarte, Terz... Das sind sozusagen die Halbtonschritte. Eine Terz sind drei Halbtonschritte. Es gibt noch die kleine, die verminderte Terz und die kleine Terz und die große Terz. Jetzt kommt an, wie viele Halbtonschritte du übereinander baust. Wie viel Abstand zwischen den Noten ist. Aber die Tonika ist sozusagen, wenn du in C-Dur ein Stück hast, ist C die Tonika. E ist, glaube ich, die Subdominante. F ist die Dominante, ich weiß nicht, ungefähr so. Und es gibt aber auch, jeder Akkord hat dann sozusagen einen von diesen Septime, gibt es, glaube ich, noch da drin.
Ja, ich, E7 und so ein Shit. Ja, das ist mir klar. Das heißt, da geht es wirklich auch um tonale Einschränkungen, die Popmusik erfüllen muss. Und wenn es darüber hinausgeht, ist es schon außerhalb von Popmusik.
Ja.
Also, Okay, pass auf. Meine Grundthese ist, jeder Mensch hat eine unterschiedliche Definition von Popmusik. Ich habe nämlich schon sehr häufig bei dieser Thematik gehört, Popmusik ist alles, was populär, sprich was erfolgreich ist. Alles, was irgendwie das in den Charts ist, ist Popmusik. Zum Beispiel Bohemian Rhapsody wäre in der Definition Popmusik. Ja. Ich für mich kann Popmusik überhaupt nicht definieren. Für mich ist Popmusik eigentlich keine Musikrichtung. Das geht so ein bisschen in deine Richtung, dass es einfach eine Kategorisierung von Musik ist, die sehr einfach ist und durch Wiederholungen auffällt und simpel. Aber ich finde das auch nicht ganz verkehrt zu sagen, Popmusik, populär, popular, erfolgreich. Aber dann gehört ja alles, was sich viel verkauft und viel angehört dazu.
Dann brauchst du die Definition nicht. Du kannst einfach sagen, erfolgreiche Musik,
das ja, ist aber kein Genre. Ich glaube, und das ist, glaube ich, meine Grundthese, ich glaube, Pop ist kein Genre. Ich glaube, Pop kann man komplett wegtun als
das würde ich nicht sagen. Dem hätte ich vielleicht zugestimmt.
Weil ich finde, Entschuldigung, ganz kurz, um den Punkt zu Ende zu bringen, dass man We Are The Champions niemals in eine Kategorie bringen kann mit Schnie, Schnarr, Schnappi. Und Schnie, Schnarr, Schnappi ist Popmusik. Und We Are The Champions ist nach deiner Definition auch Popmusik. Beides ist einfach, beides glänzt durch Wiederholung, beides ist irgendwie
schnell. Ja, weil du kannst ja, das macht nichts, weil du kannst gute Popmusik und schlechte Popmusik haben. Interessante Popmusik und langweilige Popmusik haben. Und ich habe tatsächlich gerade einen Text über Popmusik geschrieben für mein kleines Nebenprojekt Walljump. Das Videospielmagazin, wo ich von Popmusik im besten Sinne geschrieben habe, als etwas, was ein erstmal unscheinbar und simpel und zuckrig und leicht erscheint, aber einen irgendwo doch berührt innerhalb dieses Kontext, weil es um den Kontext geht. Wir sind schon wieder im Kontext. Und da kann Popmusik richtig eingesetzt ganz viel bewirken emotional.
Ja. Aber
weil es mit vertrauten Dingen arbeitet und dich irgendwie dann aber von hinten doch kalt erwischt. Also Popmusik ist kein Qualitätsurteil. Es ist ein Genre.
Ja, richtig, aber ich glaube nicht, dass es ein Genre ist.
Und du kannst einfach tolle Popmusik und weniger tolle Popmusik stellen. Und Popmusik ist halt deswegen schwierig als Genre zu sehen, weil es nicht ein absolutes Genre ist, sondern ein relatives Genre. Es bezieht sich sozusagen auf den Kontext, in dem es sich befindet. Und wenn es Dinge reproduziert und Dinge wiedergibt, die bei Popmusik geht es darum, dass es leicht zugänglich ist.
Gibt es, abgesehen von der Popmusik, irgendein anderes relatives Genre im Bereich Musik?
Würde ich nicht sagen, nein.
Nur Popmusik ist relativ. Alles andere
ist
absolut.
Popmusik ist tatsächlich, naja, alle Genres beziehen sich auch aufeinander oder Abgrenzung zueinander.
Klar,
aber Popmusik, würde ich tatsächlich sagen, ist eine Kategorie, die sich ein Genre, das sich anders verhält als andere Genres.
Also ein Genre, das sich aus anderen Genres zusammen.
Genau, es geht sozusagen nicht darum, was sind die Instrumente, wie ist es gespielt, wie ist es komponiert, sondern es geht um den
Struktur,
um die Zugänglichkeit inmitten eines musikalischen Gesamtkontextes. Da, wo du sozusagen tatsächlich viele Leute einfach hinführen kannst. Und es kann sein, dass manchmal ein sehr sperriges Stück aus verschiedenen Gründen extrem populär wird. Aber deswegen ist es noch keine Popmusik.
Kann Popmusik auch Popmusik sein, ohne erfolgreich zu sein und ohne viel gehört zu werden, weil es nur irgendeine B-Seite ist?
Das ist auch daran zum Beispiel, es gibt ein wunderbares Kinderhörspiel. Eule findet den Beat. Und es ist wirklich richtig, richtig schön. Da gibt es inzwischen drei Alben von. Bei dem ersten geht es um Musikgenres. Eule ist eine Eule, die im Wald ist und nichts von Musik weiß. Und die trifft verschiedene Tiere, die ihr erklären, was ist Jazz, was ist Hip-Hop, was ist Rock, was ist Pop.
Mhm.
Und dann gibt es immer ein Lied, das ein Popsong ist und im Text auch erklärt, was ein Popsong ist.
Mhm.
Und das ist einfach mega spot on. Und da merkt man halt, oder auch, das ist sozusagen nicht zwingend etwas, was populär ist. Und trotzdem ist es ein Popsong. Und John LaJoie,
Favorite
Canadian, hat auch einen Popsong gemacht, der einfach mega ein Popsong ist.
Ja.
ohne dass er populär ist, weil er irgendwo in den Charts ist. Weil er bestimmte Mechaniken einsetzt oder eine bestimmte Abfolge einsetzt. Googelt Eule findet den Beat und googelt John Lajoie mit Popsong, Popsong, wo er heißt, das ja parodiert. I miss my gay boys.
Ja. Guter Typ. Sehr, sehr, sehr guter Typ. Den mag ich sehr. Den hätte ich auch gerne mal hier sitzen. Lieber noch als Jesus. Wir haben noch nicht über Jesus gesprochen.
Ja, okay. Vieles zu besprechen.
Aber ja, ganz viel. Ich kriege auch jetzt diese Pop-Diskussion gar nicht zum Ende gebracht. Aber ich finde das alles sehr, sehr spannend und interessant, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem, meine Grundthese bleibt, jeder hat eine unterschiedliche Definition.
Das kann schon sein. Das glaube ich auch. Und die Frage ist auch, ob man, Pop wird halt häufig auch als etwas, als abschätziges Wort benutzt. Das ist halt so Pop.
Ja.
So billig. Und es gibt ein wunderschönes Video.
Vor allem, ganz kurz, eine Frage noch zu deiner Grunddefinition. Wo ist denn der Unterschied zwischen Pop und Schlager?
Hm.
Weil alles, was du sagst, lässt sich auch genauso auf Schlagermusik anwenden.
Schlager ist noch beschränkter. Schlager ist noch simpler. Schlager hat ganz, ganz starre Vorgaben, habe ich den Gefühl. Ein Pop ist viel, viel vielseitiger als Schlager. Schlager muss den Vierviertel-Rums haben und muss sozusagen, der darf gar nichts irgendwie.
Strophe, Refrain, C-Teil, Refrain.
Ja. Tja, das ist schwierig. Schlager ist im Prinzip tatsächlich sehr ähnlich wie schlechte Kindermusik. Deswegen gibt es auch auf dem Ballermann so viele Kinderlieder, die zu Schlagern gemacht werden. Und andersrum gibt es sehr viele Schlager, die zu Kinderliedern auf Kinderliedermusik. Und man merkt es auch, wenn du dir so, wenn du für Kinder Musik suchst, gibt es halt ganz viele, die genau dieser Struktur folgen, die wirklich dieses krasse Wiederholung haben. Da habe ich das Gefühl, wenn du Popmusik nimmst, hast du so ein breites Feld. Und Schlager sind alle gleich fast.
Mhm.
Wie die Melodien auch sind und wie der Beat ist.
Es ist alles erwartbar und alles
vorhersehbar. Extrem erwartbar, extrem wiederholend, noch viel, viel simpler. Und es gibt manche Kindermusiker, die machen einfach gute Musik, aber machen sie kindgerecht mit geilen Texten.
Kindermusiker klingt so, als wären die Musiker Kinder.
Musiker, die Musik für Kinder machen.
Ja.
Und die richtig toll sind, die du auch als Erwachsener super hören kannst, weil das einfach gute Musik ist, aber trotzdem für Kinder irgendwie zugänglich ist. Mhm. Und die nicht irgendwie denken, Kinder sind halt dumm, deswegen brauchen sie dasselbe wie extrem besoffene Menschen.
Glaubst du, dass es ein Kind positiv oder zumindest interessanter prägen würde, wenn man dem Kind nur von klein auf Bohemian Rhapsody vorspielen würde? Oder so 12-Ton-Musik und es kennt gar nichts anderes?
Ich glaube, es ist wie allen, du musst einfach eine Bandbreite geben. Du musst einfach eine Möglichkeit geben, für die Menschen selber was für sich zu entdecken.
Aber guck mal.
Wiederum, du setzt dir ja nichts vor. Du sagst ja nicht, friss das, denn nein, das ist gut. Das ist
schon klar, weil Kindermusik funktioniert wahrscheinlich deswegen, weil das eine sehr einfach und leicht zugänglich ist. Aber wenn ein Kind nie Kindermusik hört, sondern nur Bohemian Rhapsody, dann hat es gleich. Ja. Die Ohren in alle Richtungen offen.
Es ist natürlich, damit kann es vielleicht einfach nichts anfangen. Natürlich hilft das für ein Kind, wenn es Dinge wiedererkennt, wenn es Dinge reproduzieren kann. Das macht es für ein Kind natürlich attraktiver. Aber das kannst du halt auch auf dem Easy Way Out mit Schlagerscheiße machen. Du kannst aber auch dir ein bisschen Mühe geben und dir Gedanken machen, was Kinder vielleicht noch ansprechen könnte.
Ja.
Das kann über den Text gehen, das kann über Instrumente gehen, das kann über bestimmte Sounds gehen. Und dann hast du plötzlich eine ganz, ganz andere Welt offen.
Okay, kurze Denksportaufgabe für alle Hörer und für dich auch, aber nicht für jetzt, weil du bist gleich dran mit deinem Thema. Sonst wird es zu lang. Bohemian Rhapsody von Queen ist ein Song ohne Refrain.
Ja.
Und jetzt ist natürlich die große Frage, was fallen euch noch für Lieder ein ohne Refrain? Und mir fallen noch so zwei bis drei Hip-Hop-Songs ein und sonst gar keine mehr. Und überleg mal, ob euch welche einfallen.
Und Vertigo von The Libertines.
Du bist jetzt dran mit deinem nächsten Thema. Und bitte nur noch eins.
Es gibt viele, viele Songs, die nur aus Strophen, die aneinander gereiht sind, bestehen. Nee, ich mache zwei Themen. Denn okay. Ich mache wie immer eins von ganz oben, damit das von ganz oben endlich weg ist. Das allerälteste, was ich habe, ist das Christkind.
Mhm.
Kann ich jetzt gar nicht so direkt was mit anfangen. Außer, dass ich einfach die Existenz des Christkindes völlig absurd finde.
Verstehe ich auch nicht so richtig, was es soll. Was ist
das verdammte Christkind?
Kind von Jesus Christus gibt's nicht.
Nee, eben. Was ist das Christkind?
Ja, ach, komm mal
hier. Das Christkind ist ja im Prinzip wie der Weihnachtsmann, nur im Süden. Das Christkind bringt die Geschenke. Und ich glaube, das Christkind bringt sie auch erst am 25.
Pff, keine Ahnung.
Das und ich habe irgendwas steckte dahinter, weil die ganze Geschichte des Christkinds ist mega weird, weil niemand eine echte, richtige Vorstellung vom Christkind hat.
Das Christkind bringt auch Geschenke?
Ja, ja. Das ja? Christkind ist die Entsprechung zum Weihnachtsmann in vielen Bundesländern. War das Christkind schon da?
Ah ja.
Weil man weiß nicht, wer das ist, wo das herkommt. Man hat keine Vorstellung. Ich habe nämlich Leute im Prinzip interviewt, die aus dem Süden kommen, aus Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart. Und da war halt, da fehlte was.
Und das da war so eine, ist so eine Leerstelle. Gibt es denn da auch einen Weihnachtsmann?
Nee.
Gar nicht?
Nein.
Der ist komplett ersetzt. Das ersetzt
den Weihnachtsmann.
Ein komplettes Substitut. Okay.
Das Christkind keine steht Ahnung. Vor der Tür.
Kann ich nicht sagen, finde ich weird. Ich will nicht, dass irgendein Kind vor meiner Tür
steht. Nee, und warum bringt das Kind, und was ist, von wem ist das überhaupt, das Kind? Und warum muss das Kind Geschenke austragen? Und was ist überhaupt da los? Und das Christkind tritt auch nicht in Erscheinung, so wie der Weihnachtsmann, der kommt ja ins Haus und sagt, oh, 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 hier, oh, oh, danke für die Kekse, meine Milch, was du brauchst, ja, ja, ja. Und das Christkind ist so eine flüchtige, merkwürdige, es ist gar nicht richtig greifbar für die Kinder.
Ja,
es ist einfach nur ein vage Scheiße.
Ich lehne
es, es ärgert mich.
Ich lehne das Christkind ab.
Rund
ich lehne
heraus. Das ab
und wenn du uns hörst, Christkind, hör auf.
Hör auf, einfach Geschenke auszutragen. Lass den Weihnachtsmann.
Nein, hör auf, uns zu hören. Ich will den Job jetzt nicht streitig machen.
Doch.
Stell mir vor, wir denken falsch oder glauben falsch und das Christkind macht alles allein. Und wenn wir jetzt sagen, dass es aufhören soll, kriegt keiner mehr Geschenke.
Na, warum soll das Christkind auf uns hören?
Weil es Fan von unserem Podcast ist. Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist dein Lieblingspodcast und vielleicht bist du das große Vorbild.
Und glaubst, Christian ist jetzt krass verunsichert?
Weil ja, wir kann ich mir vorstellen. Kann ich mir
dann
vorstellen.
Hat das aber auch einfach scheiß Marketing.
Schreib uns mal bei Instagram. Wir sind bielebuhne-podcast. Da kannst du uns finden. Liebes Christkind, wenn du das hörst.
Es ist zu lange her. Ich hatte tatsächlich, es gab einige sehr, sehr große Merkwürdigkeiten in Bezug auf das Christkind.
Auch,
ich check das nicht.
Auch, dass es ein Kind ist. Warum muss es ein Kind sein? Das ist wie in Bangladesch und eine H&M-Filiale.
Jetzt habe ich noch eine schöne Sache. Ich habe hier nämlich einen Link zu einem Tweet. Ich zeige dir den einmal.
Es ist ein Tweet von Gavin Karlmeier. Er schreibt, Jumbo Schreiner, Godfather of Community Manager. Oh, das kenne ich.
Seit langer Zeit beschäftige ich mich mit Jumbo Schreiner, wenn wir immer wieder über ihn reden, wie er die XXL-Schnitzel
verdient. Genau, ich will ganz kurz Kontext schaffen. Jumbo Schreiner, sollte ihn jemand nicht kennen, ist ein Weltstar, möchte ich sagen, von ProSieben, meistens bei Galileo zu sehen. Ein großer, glatzköpfiger, korpulenter Mann, der eigentlich seine einzige Daseinsberechtigung darin hat, dass er extrem viel essen kann und richtig große Portionen super geil findet. Und der fliegt um die ganze Welt im Auftrag von ProSieben und frisst so viel er kann.
Und wir haben ihn schon in unseren Let's Plays und in diesem Podcast mehrfach gefeatured und irgendwie fasziniert mich Jumbo Schreiner. Und jetzt erfahre ich, dass Jumbo Schreiner einen heftigen Twitter-Grind hat, und zwar indem er seine Fans krass beleidigt. Und so unnötig beleidigt. Einfach aus dem Nichts heraus. Ich kann das sehr empfehlen, was Gavin Karlmeier getweetet hat. Es ist einfach so, er postet ein Bild von sich, wo er einfach einen riesengroßen Hackbraten mit Käse überbraten, gefüllt mit Bacon und noch mehr Käse hat und den liebevoll betrachtet. Und darunter schreibt einfach nur Tanja Bayer-Grösslein, jetzt, wenn der Bacon innen noch schön knusprig wäre, wäre es perfekt. Lachsmiley. 8 Likes hat Tanja dafür bekommen. Und es ist offensichtlich einfach nur, es ist gar nicht böse gemeint.
Überhaupt
es ist nicht. Einfach nur lieb und so.
Ja.
Und Jumbo Schreiner kann einfach nicht anders und antwortet, Tanja Bayer-Grösslein, perfekt wäre es erst, wenn man nicht immer seinen neunmal klugen Kommentare dazu abgeben muss, aber du kannst es gerne nach Grillen und Speck benutzen, wie es dir gefällt. Das ist doch ein Angebot. Aber vergesst da nicht, ein Foto zu posten, damit ich auch was Kluges dazu sagen kann. Und dann kommt darunter eine Kaskade von Sachen. So kacke wie Schreiner ist keiner. Jumbo, alter Sportsfreund, pass auf dein Herz auf. Antwort von Schreiner Jumbo. Vielen Dank für deinen sicher gut gemeinten, ungefragten Tipp. Dir wünsche ich noch weiterhin viel Spaß mit dem Rest deiner Pubertät. Und er ist einfach, er ist so ein Typ, der hat tatsächlich ein paar Fans, weil er extrem viel frisst. Und dann haut er ihn allen in die Fresse. Und irgendwie begeistert mich das.
Dick im Bauch, dünnhäutig rundherum. So kann man Jumbo Schreiner ganz gut beschreiben.
Der Typ lässt mich nicht los. Das ist so ähnlich wie du mit deiner Trump-Sucht. Wie geht's dir damit eigentlich? Bist du da durch?
Kann ich nicht ganz behaupten.
So kacke wie
Schreiner. Aber ich will jetzt nicht auf so einer dunklen Note enden. Aber du hast die Frage gestellt. Die Trump-Sucht generell nach den News ist immer noch vorhanden. Aber ist es mit einem zunehmend schlechten Gefühl, und wenn man sich so anguckt, was so in Portland und so los ist.
Es ist beängstigend, oder?
Das ist einfach ein krasser Diktatorenstaat.
Das ist wie so eine Dystopie. Ich habe mal ein Buch gelesen von Philip Roth.
Ja.
The Plot Against America, Verschwörung gegen Amerika. Das ist spielt in einer alternativen Zeit, in der die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewinnen.
Mhm.
Weil Charles Lindbergh Präsident wird, das ist der Typ, der den Atlantik im Doppeldeckerflieger überquert hat oder so ähnlich. Und der so sich mit den Nazis verbündet und einen Friedensvertrag schließt und so weiter. Und das ist halt einfach, man kennt halt so Dystopien. Und es nimmt einfach Ausmaße da drüben inzwischen an, wo du wirklich sagen musst, fuck, diese ganzen literarischen und filmischen Werke, die einen davor warnen, dass auch in der jetzigen Gesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen Dinge passieren können.
Haben Recht.
Haben oder
könnten Recht haben.
Und er ist einfach ein verdammter Diktator.
Er ist ein verdammter, oder er versucht so gut es geht innerhalb seines Systems als Diktator zu agieren, und er schafft es erschreckend gut.
Ja.
Und man hat eigentlich das Gefühl, und so geht's mir und wahrscheinlich Millionen von Menschen, insbesondere von Amerikanern, dass man die Tage zählt bis zu dieser fucking Wahl, dass das hoffentlich endlich bald ein Ende hat. Was passiert
dann, wenn er dann sagt, was er jetzt schon vorbaut, das ist die fehleranfälligste, falscheste, schrecklichste Wahl, die es jemals gab?
Was soll er machen? Er wird ja trotzdem nicht, also er hat ja dann.
Ja, einfach wenn dann die Leute auf die Straßen gehen mit ihren Shotguns.
Ich kann mir ja nicht mehr vor. Ja, dann ging ja einer auch mit der Shotgun auf die Straße, und dann ist da halt Bürgerkrieg. Es läuft aktuell auf den amerikanischen Bürgerkrieg hinaus. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn dann Trump hoffentlich dann nicht mehr im Amt ist und irgendwie nicht mehr Benzin ins Feuer schütten kann, dass sich die Sachlage etwas beruhigt. Und also ich habe keine Ahnung, keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich habe schon andere Jumbo Dinge in diesem Podcast vorher gesagt, aber das vermag ich nicht zu tun.
Wir fiebern hin auf den November. Wir hoffen, dass dann Corona und Donald Trump gleichmäßig im Sterben liegen.
Ja. Vielleicht Donald Trump durch, politischen durch Sterben Corona oder
und Corona
durch
im echten Donald Trump. Sterben.
Man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Okay, liebe Freunde, schön, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Wir haben das gerne für euch getan. Ich habe das Gefühl, es war eine sehr ernste Folge.
Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen gerantet über irgendwas.
Jumbo Schreiner.
Ja.
Und Halle Berry und ihren Pimmel. Aber wir müssen das nicht rekapitulieren, das haben alle Leute gehört. Bis zum nächsten Mal. Wir wissen gar nicht, wann die Folge erscheint, aber wir reden jetzt auch nicht darüber. Wenn sie erscheint, erscheint sie.
Ja,
viel Glück. Viel Glück habe ich ja gesagt. Ich hab vor nicht allzu langer Zeit die Kritik gehört, dass es sich gewünscht wird, dass wir wöchentlich erscheinen. Ich habe dem eine sanfte Absage
erteilt. Ja, das ist schwierig.
Wöchentlich schaffen wir nicht, aber vielleicht.
So kam denn dieser Wunsch hier, dieser Fromme?
Aus meiner Uni-Kohorte.
Ja. Nett. Schöne Grüße an die Uni-Kohorte.
Schöne Grüße.
Immerhin sind wir zwei Wochen nicht da. Wir werden ja auch immer länger. Wir sind ja super lang jetzt inzwischen.
Genau.
Manchmal waren wir mal kurz über eine Stunde, jetzt sind wir mal kurz oder zwei.
Ja.
Das ist, eigentlich könnten wir das durcheinander teilen und hätten einfach das Wöchentliche erfüllt.
Das stimmt. Also teilt euch das vielleicht selber ein.
Genau.
So geht's auch.
Wie wäre das?
Genau.
Mein Vorschlag.
Diszipliniert euch.
Ja.
So ist
haltet zurück.
So ist es nämlich.
Ja.
Du weißt genau, wer gemeint ist.
Ja.
Ich grüße euch herzlich.
Von diesem Tisch. In dieser Nacht.
Wir küssen eure Geschlechtsorgane zärtlich und wünschen euch noch einen schönen weiteren Tag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Lasst es euch gut gehen.
Guten Appetit auch.
Guten Appetit und liebe, liebe Grüße von uns an euch und eure Haustiere. Wir haben, glaube ich, schon mal die Haustiere gegrüßt.
Ja, ja, ich habe 6 Eier.
Oh Mann, ey, wir haben jetzt 28 Folgen, wir haben alle schon. Grüßt mal eure Zimmerpflanzen.
Die sollen uns bitte auch abonnieren. Und so.
Ja. Macht mal einen Instagram-Account und auch einen Spotify-Account für eure Zimmerpflanzen. Und abonniert uns und hört uns.
Und zahlt Geld an diese Schweden, damit ihr, damit die Zimmerpflanzen uns auch hören dürfen.
Es gibt uns ja nicht nur bei Spotify. Es gibt uns ja auch
dieser.
Bei dieser und es gibt uns bei Google, wie auch immer das da heißt, Play. Apple. Und dann gibt es uns auch in der Podcast-App von Apple. Und es gibt eine iTunes-Rezension von uns. Oh, das, damit hören wir jetzt auf. Wir hören jetzt auf mit unserer iTunes-Rezension. 5 Sterne sind es, ich sag's schon mal, direkt. Ich werde sie zitieren.
Von wem kennen wir die Person?
Pass auf, ich lese sie vor. Vielleicht kannst du drauf kommen, von wem das ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das hier
läuft. Schon wieder pinkeln. Ich habe heute 17 Mal gepinkelt. Was ist da nur los?
Weiß ich nicht, aber jetzt
muss. Wo kommt denn die ganze Flüssigkeit her?
Oh, wie geht denn das? Wie kann man sich das
nachdenken? Ich habe jetzt schon im Post, im Podcast.
Ich weiß.
Ich ziehe immer schon mal einen Schnodder hoch, was ich eigentlich verhindere. Aber jetzt ist einfach mal, sind einfach mal alle Dämme gebrochen.
Da. 5 Sterne. Ach, warum kann ich das nicht anklicken?
Ja.
Warte kurz. Oh, ist das scheiße.
Nächstes Mal kommt sowas wie Pony reiten, Bilderbingo, Panda-Bilderbuch, Beerdigung, ich glaube nicht an Hände waschen.
Oder ich glaube nicht an Hände waschen, wirklich?
Oder Himmel.
Ah, pass auf.
Und Phil Collins. Das sind die Teaser
für die nächste Folge. Phil Collins ist gut. Also, die Überschrift ist der beste Podcast für den Punkt, Punkt, Punkt. Danach kann ich es nicht mehr lesen. Dann,
warum?
Ich weiß nicht, ist zu lang.
Das gibt's ja nicht.
Also, die beleuchteten Brüder in Klammern.
Für den Einschlafteil des Abends.
Die beleuchteten Brüder in Klammern oder kurz Belebu, Klammer zu, sind zwei sympathische Hamburger, die seit fast 20 Jahren beste Freunde sind und über ihre Alltagsbeobachtungen und Erlebnisse schnacken. Die 5 Sterne sind nicht nur deswegen berechtigt, weil ich einer von ihnen bin, sondern weil der Podcast objektiv einfach ein gutes Stück Unterhaltung bietet. Glaubt mir. Das ist unsere einzige iTunes-Rezension. Wenn ihr uns jetzt noch hört, nach einer Stunde 45 Minuten, bitte, 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 schreibt uns doch mal eine iTunes-Rezension. Das wäre richtig
nett. Und zwar eine ehrlich aus dem Herzen. Wenn es nur 4 Sterne sind, ist auch okay.
Und wenn es nur 1 Stern ist, mit konstruktiver Kritik, auch okay.
Ja, dann schreibt uns das lieber vorher direkt.
Ja, und dann genau.
Dann können wir die abfedern.
Du hast recht. Dann nicht bei iTunes, dann direkt zu uns. 4 Sterne sind okay, alles unter 4 Sterne erstmal mit uns absprechen. Ja. Das wäre toll. Aber rezensiert uns mal bei iTunes, da hab ich Lust drauf. Und wundert euch nicht, es dauert eine Weile, bis man das lesen kann.
Ja, und wir lesen es dann hier auch vor.
Auf jeden Fall. Safe lesen wir das vor. Alles bis 100 Rezensionen lesen wir vor. Bis zum nächsten Mal, eure beleuchteten Brüder. Wir sagen, bis bald.